Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen bei Binärgewitter Talk, Ausgabe 198, heute mit Markus.
Hello again.
Felix.
Hallo. Ich bin aber der einzige Felix dieses Mal.
Hast du jetzt gewartet, bis ein anderer Felix noch?
Oh, nee, ich wollte quasi
Verwirrung stiften.
Verwirrung stiften.
Hm, genau. Mit meiner einer, ich bin Ingo, ich bin auch da. Nachdem ja letzte Woche hier die zwei Streiter alleine das versucht haben.
Nee, wie versucht? Die haben es einfach durchgezogen.
Wie nur versucht, was?
Die haben es durchgezogen.
Ja, ich muss sagen, ich habe es nur bis zur Hälfte bisher gehört, aber.
Aber das heißt ja nichts.
Nee, das heißt nichts. Gut, dass es trotzdem geklappt hat, natürlich. Heute auch außer der Reihe an einem Dienstag, weil irgendwie.
Das ist auch schwierig.
Markus hatte gesagt, er kann nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, ich kann auch irgendwie nicht. Und dann hat der andere Felix gesagt, ja, Dienstag geht irgendwie. Und dann sind wir jetzt da.
Mal spontan vorgezogen.
Spontan vorgezogen. Deswegen auch ein bisschen kürzer. Aber in der Kürze liegt die Würze. Und fangen wir an mit dem Blast. Euch ist letzte Woche zum Beispiel, wir müssen ja jetzt die ganze Zeit die letzte Woche korrigieren, weil ihr so viel Blödsinn erzählt habt. Nein.
Wir haben dafür gesorgt, dass wir endlich mal mehr Themen haben, worüber wir reden können.
Genau, euch ist das Wort Datenschutzgrundverordnung DSGVO nicht eingefallen.
So war das, ist korrekt.
Ja. Unglaublich, genau. Wie kann man das denn bitte vergessen?
Ja, vor allem.
Das ist einfach mangelnde Auseinandersetzung mit dem Thema, obwohl man es längst hätte tun müssen.
Ja, vor allem geht es ja ab 25. Mai ist es ja anzuwenden. Und ich meine, das ist ja auch schon mehrere Jahre irgendwie Gesetz und aktiv. Es kümmert bloß irgendwie keinen. Das
interessiert niemanden.
Und es ist, naja, also
aber dann kommt es einfach Monaten, als Gesetz, oder? Das ist nicht meine.
Ja, also das Gesetz ist schon länger aktiv. Wie gesagt, seit 2 Jahren fast. Bloß, dass es jetzt auch hart angewendet wird und Strafen drohen. Wenn du das nicht einhältst, ist halt neu. Und das geht halt ab 25. Mai 2018 los. Und ich glaube, ich krieg gefühlt irgendwie jeden Tag eine Mail von irgendeiner Firma, die meint, dieses Wort und dann auch noch falsch geschrieben. Also heute habe ich zum Beispiel, was habe ich heute gekriegt? Wo war's? Ja, genau. Einladung zum Flashcast, EU-Datenschutzgrundverordnung. Und jetzt, und dann steht einmal EU-DSGVO und dann kurze Zeit später steht EU-VGDSO oder so. Und ich denke, wer hat das getippt und warum macht man dann nicht Copy-Paste bei so einem Scheiß? Ja, die Anforderung der DSVGO. Eindeutig vertippt.
Wunderbar.
Aber es ist echt fast jeden Tag, ja, kurz davor, gestern DSVGO ready or not, Pflichtinhalte der Datenschutzerklärung. Also wenn ihr eine Seite betreibt, müsst ihr halt gucken, dass ihr vielleicht das Impressum anpasst. Oder eure Datenschutzverordnung, gibt es ja so Datenschutzgeneratoren, die sind, glaube ich, oder mehrere sind wahrscheinlich schon auf dem aktuellen Stand und decken das auch ab. Den bei Binärgewitter habe ich noch nicht angepasst. Webseite, wo wir halt auch Mail-Server betreiben und Webserver betreiben und so, den habe ich da schon angepasst. Ist es nicht viel, was zu machen ist.
Muss jetzt seine DE-Mail reintragen oder was?
Ja, genau.
Fuck.
Man muss jetzt sein PGP-Key angeben.
Nee, dann steht dann.
Ja, genau. Guter Witz.
Nee, ich meine.
Man kann das Gerücht ja einfach mal verbreiten, dann erzeugen sich mehr Leute PGP-Keys, dann das bringt den Stein ins Rollen.
Ja, man muss dieses Security-TXT, von dem ihr letzte Woche erzählt habt, muss man reintun, ne? Ja.
Ganz vorne dabei.
Das steht in der DSGVO, dass man jetzt eine Security-TXT auf seinem Webserver braucht. Sonst geht das nicht.
Ja, alle müssen es jetzt machen.
Ja.
Ich habe schon meine Security.txt.
Du hast die schon?
Ja, auf meinem.
Du bist der eine, der das benutzt?
Nee. Nee, auf meinem Computer, ich habe die nicht auf meinem Webserver. Also. Ich habe die mal runtergeladen von dem GitHub-Account. Ich habe es mal geforkt, aber nur auf GitHub. Also. Ja.
Genau, also wenn ihr eine Seite betreibt und ein Impressum habt und ja, es kommt ja da immer drauf an, wen man sich wendet. Ist es nur eine Familienseite oder was weiß ich, kann man sich wirklich auf der Seite registrieren und damit auch persönliche Daten angeben. Spätestens dann müsstet ihr mal gucken, ob eure Datenschutzerklärung auf dem aktuellen Stand ist und dem, wie gesagt, der DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, entspricht. Ja, guckt mal nach, wenn ihr das nicht schon gemacht habt und nicht eh schon genervt seid von den vielen. Also wie gesagt, hier jeden Tag meint irgendeine Firma, mich jetzt nochmal drüber aufklären zu müssen, was diese Datenschutzgrundverordnung dann ist. Ich meine, im Endeffekt ersetzt es dann auch dieses Bundesdatenschutzgesetz, was es schon eine Weile gibt. Und im Endeffekt ist es immer so, dass das die Verarbeitung von persönlichen Daten ja erstmal verboten ist, außer es gibt halt diese Ausnahmen, wie zum Beispiel, wenn du dich irgendwo registrierst, geht man halt davon aus, dass du eine Einwilligung dazu gibst, dass deine Daten verarbeitet werden. Oder wenn es ein Vertrag ist, ja, wenn du jetzt, eine Dienstleistung irgendwo bestellst, dann entsteht ein Vertrag und dann kann natürlich auch sein, dass die Daten verarbeitet werden können. Oder es gibt zum Beispiel ein öffentliches Interesse. Dann kannst du eventuell diese Daten auch verarbeiten.
Im nicht-deutschen Raum ist das GDPR dann, oder? Quasi das Gleiche.
Genau. Ja.
Damit wir auch wissen, weil im anderssprachigen News hört man immer GDPR und das matcht quasi auf unser Gesetz, weil das ja das lokale, also deutsche Gesetz dazu ist, zu den Regulationen von der EU.
Ja, beziehungsweise die heißt in Deutsch einfach Datenschutzgrundverordnung. Das ist das, was im Anglo-Bereich GDPR heißt.
Das heißt, wir haben es nicht extra neu umbenannt.
Es ist eine Verordnung. Verordnungen gelten automatisch. Mhm. Also du hast ja einmal diese Möglichkeit, dass die EU was macht und dann muss jeder das in seine Gesetzgebung einarbeiten, und zwar jeder Staat einzeln. Oder du hast eine Verordnung und die gilt in ganz Europa automatisch. Und das ist jetzt eine Verordnung. Das heißt, die gilt so in der gesamten Europäischen Union. Und wie gesagt, in der deutschen Form heißt die Datenschutzgrundverordnung. Aber wie gesagt, eine Verordnung, und deswegen gilt sie halt in der kompletten EU.
Ja. Also ich habe auch gelesen, genau. Da sind die Amis ein paar Amis ein bisschen neidisch auf unsere tollen Gesetze, Verordnungen, die wir haben.
Ja, bei dem Thema, wo wir später drauf kommen, da sieht man auch einiges im Netz, wo sie neidisch drauf sind.
Ja. Genau. Und weil jetzt dieser eine, den Typ, den Felix, also der Liednehm, da letztes Mal zitiert hat, da irgendwie rumheult, dass er irgendwelche Sachen nicht machen kann. Also ich meine, es hatten jetzt alle irgendwie 2 Jahre Zeit.
Niemand hat es interessiert für 2 Jahre, das weißt du doch selber.
Ja, genau. Also ich meine, der soll halt nicht rumheulen.
Die alte Mui.
Es ist jetzt halt doof. Ja. Außerdem arbeitet die ICANN ja dran, dummerweise halt zu spät, da einen entsprechenden Mechanismus einzubauen, dass man halt an diese Whois-Daten, die dann halt wahrscheinlich immer noch gespeichert werden, die Frage ist nur wo und wie man da rankommt. Bloß, dass sie halt nicht mehr so einfach öffentlich im Netz abrufbar sind. Ja, es ist dann halt ein bisschen schwieriger, aber ich meine, wenn Spammer sind, dann kriegt man das über Polizei und so immerhin. Also ich finde das jetzt ein bisschen heulen auf hohem Niveau, und es ist, ja, vorher hattest du ja auch schon immer bei GoDaddy und sowas die Möglichkeit, hier für 3,99 € irgendwie deine Identität zu verstecken. Also ich meine, sorry, ich sehe jetzt nicht, dass das groß das Problem von den Security Researchern ist. Dauert vielleicht 5 Minuten länger gefühlt, das Problem zu klären oder sich halt noch mit irgendwelchen Behörden auseinanderzusetzen. Ja, so ist es halt im Leben. Die Daten werden ja trotzdem, wenn ja wahrscheinlich, wie gesagt, sie arbeiten zwar noch dran, es ist jetzt noch nicht alles geklärt, aber da muss man halt auf die ICANN draufhauen und nicht auf die Datenschutzgrundverordnung, weil, wie gesagt, die existiert ja schon seit 2 Jahren, man hätte sich ja schon damit beschäftigen können und die Sachen umsetzen können. Das ist jetzt alles
IPv6, so das hat davor auch schon 15 Jahre existiert, hat mich interessiert.
Ja. Finde ich halt ein bisschen nicht so cool. Ich finde schon gut, wenn man nicht mit Name und Adresse im im Ruß stehen muss. Ja. Es hat jemand auf Twitter, ja, ich habe jetzt gerade unseren Binärgewitter-Twitter nicht auf, hat natürlich auch zu Recht gesagt, ja, schön ist, dass jetzt vielleicht im Ruß es nicht mehr steht, aber wir haben ja die deutschen, die tollen deutschen Gesetze, die uns zwingen, dann natürlich im Impressum wiederum alles anzugeben, dann nützt das Ganze sozusagen gar nichts. Hat er auch wieder recht.
Das ist korrekt, ja.
Ja. Also vielen Dank nochmal für das Statement, stimmt natürlich auch. Ja.
Wer damit ein Problem hat, hostet einfach nicht in Deutschland.
Richtig.
Ja.
Reicht es?
Wenn sie dir nachweisen, dass du die Seite aus Deutschland pflegst, nicht. Aber den Beweis muss erstmal jemand führen.
Ja, stimmt. Wenn ich hier zum Beispiel über Tor gehe, pflege ich es ja gar nicht mehr aus Deutschland.
Ja, und du solltest vielleicht nicht in Deutsch schreiben. Kannst ja dann in Bayerisch schreiben oder so.
Das stimmt. Das ist auch
im Moment, nee, ich finde, das ist kein valides Kriterium, weil es gibt genug Leute, die im Ausland leben. Also jemand kann auch in Thailand auf Deutsch bloggen.
Ja, wow, kann man schon machen.
Aber die Rechtsprechung ist immer komisch, von daher vielleicht ist es auch ein berechtigter Einwand.
Ja, oder du müsstest dich dann halt mit den thailändischen Gesetzgebungen auseinandersetzen. Ich meine, vielleicht sind die ja viel schlimmer. Weiß man ja jetzt auch nicht.
Viel schlimmer als in Deutschland.
Man kann es sich nicht vorstellen, ne?
Nee.
Ich wollte es trotzdem nur mal in den Raum werfen sozusagen.
Kann sein, dass du dann ausgepeitscht wirst oder sowas. Wäre natürlich echt unpraktisch.
Stimmt, das passiert hier nicht. Gut, also, wenn, wie gesagt, updatet eventuell euer Impressum oder eure Datenschutzvereinbarung auf eurer Webseite, wenn ihr sowas habt, insbesondere wenn ihr halt, wie gesagt, irgendwelche persönlichen Daten sammelt, was auch schon sein kann, wenn man natürlich hier so ein Piwik oder Mimamo, ich hab den, ich krieg was? Den Namen nicht auf.
Das ist das neue,
ja, Piwik heißt jetzt nicht mehr Piwik.
Oder welches?
Nein, Piwik heißt doch nicht mehr Piwik, sondern
Matamemo?
Ja.
Wir nennen es einfach.
Bist du sicher, dass es Mama Tamo, nicht Piwik.
Ja, genau. Matomo. Einfach Matomo.
Matomo. Siehst du? Du musstest aber auch nachgucken. Gell?
Ja, nein, genau. Hatte gewusst.
Matameo, Matomo. Matomo?
Piwik.
Matomo.
Warum haben sie sich überhaupt umbenannt? Was hat.
Ich finde auch, es macht keinen Sinn.
Vielleicht haben sie eine Sprache gefunden, der Piwik ein böses Schimpfwort ist.
Ja, also wie MongoDB oder so. Ja, egal. Ich verstehe es nicht. Man muss ja auch nicht alles verstehen. Ne? Ja, und ansonsten, weiß ich nicht, wenn ihr wirklich Daten verarbeitet, was muss man machen? Man muss irgendwie so ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit anlegen nach Artikel 30 DSGVO. Habe ich mir aufgeschrieben, muss ich mal machen. Okay. Hab jetzt noch ein paar Wochen Zeit.
Solange du das dann nicht zum Protokoll gibst, wenn jemand sich bei dir meldet. Ja, hatte ich mir mal aufgeschrieben.
Nein, ich habe das ja gemacht dann. Bis zum 28. Was? Nee, was? 26. Scheiße.
Moment. Du machst mir ein bisschen Angst.
Ja, es ist auch wirklich echt schwierig.
Man hat genug um die Ohren. Und
ja, und da muss man sich mit dem Kram auch noch beschäftigen.
Ja.
Ja. Aber ich habe mich ja zumindest ein bisschen damit beschäftigt schon, zwangsweise, weil Strafen und so. Okay, dann.
Piwik heißt übrigens Matomo, weil sie gesagt haben, es ist Neustart und vielleicht finden die Leute es dann wieder gut.
Nee, es macht immer
keinen Sinn. Wer fand es jemals schlecht?
Keine Ahnung. Vielleicht so ein bisschen angestaubt, so Piwik. Ah, das ist dieses alte Leute Analytics, oder?
Ah, ja. Nee, es macht, tut mir leid, einfach keinen Sinn. Aber hey, jeder wie er will. Kommen wir noch zu was ihr letzte Woche nur so ein bisschen besprochen habt und da unser Security-Experte ja nicht zugegen war, müssen wir nochmal über Holy Beep reden.
Ja, wer redet jetzt?
Ja, du.
Ach so, ups.
Unser Security-Experte.
Ich hab gedacht, wir haben wirklich einen, aber... Okay.
Ach, dann du musst immer herhalten.
Also ihr habt über Holy Beep geredet. Ich muss zugeben, ich habe euch nicht gehört und es tut mir sehr leid.
Das ist ja noch schlimmer.
Ihr habt wahrscheinlich.
Das heißt, du weißt gar nicht, was du korrigieren musst.
Ja, ich wollte nur quasi den Plot Twist zutage bringen. Und zwar ihr habt über Holy Beep geredet, das quasi eine Race Condition Schwachstelle hat und damit dann theoretisch arbiträr Daten schreibend öffnen kann. So, das war quasi
Nee, so weit haben sie darüber nicht geredet, aber gut.
Das war ein Satz. Wo wollt ihr auch hören, diesen
Satz? Wir sind nicht mehr in die Nähe von diesem Satz
gekommen. Genau. Okay, deswegen haben wir ja unseren Security-Experten.
Ja. Okay, wunderbar. Also folgendes. Beep öffnet quasi normalerweise ein Device und macht da diese Beep-Töne draus, ja? Das ist so die Grundidee.
Soweit waren wir noch gekommen, ja?
Genau.
Das Problem ist
dafür
quasi,
muss es root sein, damit es auf die Hardware
geht. Genau, das Problem ist das quasi, dass die, genau, das muss root sein, damit es das öffnen kann.
So, das haben sie geschafft. Bis dahin waren sie.
Okay, super. Durch dieses Öffnen können bestimmte Seiteneffekte entstehen, die ungewollt sind. Nämlich zum Beispiel hast du einen Tape Drive und dann kannst du, wenn das schreibend geöffnet wird, dann passieren halt irgendwelche Tape Drive Dinge und das ist nicht so gut. Genau, das war quasi der Punkt. Das Ganze ist aber gar nicht so super interessant bei diesem Bug, sondern viel interessanter ist der Bug, der zusätzlich gezeigt wurde, nämlich in dem Patch, den quasi von Holy Beep von den Leuten geliefert wurde, war ein Proof of Concept für eine Code Execution in Patch Files. Und das die Idee ist quasi, wenn du einen Patch bekommst und den einfach nur applyst auf deinem System gegen zum Beispiel einen Linux-Kernel oder gegen irgendwelche Software, dann wenn dieser Patch eine bestimmte Line drin hat, die quasi so eine gespoofte Line, dann wird das als Code ausgeführt. Und das heißt, wenn du random Patches applies, dann kann quasi dein Computer geowned werden. Und das ist der Plot-Twist dabei. Und das ist eigentlich eine relativ coole Sache, zumal viele Leute arbeiten halt als Root auf ihren Computern, weil sie halt denken, das ist eine coole Sache, oder sie entwickeln halt als Root. Und wenn du hier dann quasi eine Code-Execution hast, dann ist das halt prinzipiell ein großes Problem. Also schon als User ist ein Problem und als wenn du das quasi als Root arbeitest, dann ist es quasi noch ein viel größeres Problem. Und das worum es meines Erachtens in der Schwachstelle geht, weil in dem Beep-Ding, ja gut, es ist halt, es braucht ein SUID-Bit, das heißt, es ist ja eh schon Shit, ja. Und ganz, ganz viele Tools oder ganz viele Distros machen das auch gar nicht mehr, oder? Genau.
Das war der Punkt, wo bei mir Fragezeichen aufgetaucht sind. Es ist ja alles eine Datei. Warum muss der denn noch root sein? Reicht es nicht, dem die Berechtigung zu geben, auf dieses Ding zuzugreifen?
Also, ja, das ist so ein bisschen wie mit, zum Beispiel mit deinem Modem, ja, wenn die Leute es verkacken, das Modem die richtigen Permissionen zu geben, dann rufen sie halt ihren Modem-Verbinder immer als Root auf. Und das ist das gleiche Problem mit Beep. Und Beep braucht auch niemand, ja. Das Problem ist quasi, das kommt aus einer anderen Zeit und da war das halt so, da hat man das halt so gemacht. Jetzt ist halt keine gute Idee mehr. Und ja. Genau, und das ist es, das ist quasi die ganze
Geschichte. Ich habe mich auch gefragt, Laptops machen damit doch überhaupt nichts mehr, oder? Die haben doch überhaupt gar keinen.
Nee.
Können also die noch piepen?
Es gibt relativ wenig Geräte, die tatsächlich noch den Beeper haben. Also diesen PC.
Ja, so ein Desktop-PC hat sowas schon noch.
Je nachdem.
Das ist immer der fürs BIOS, das ist irgendwie.
Also normal, piept, also keine Ahnung, es gibt halt viele, die haben einfach
nicht mehr.
Die haben einfach jetzt so eine ein paar LED-Anzeige halt, wo dran steht, okay, das ist jetzt Fehlercode 5 und müsste ich auf piep, 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 piep hören.
Piep, 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 piep.
Oder so. Drei Pieps nacheinander, dreimal hintereinander, keine gute Sache. Ist nämlich dein RAM kaputt. Bei manchen Mainboards.
Ja, genau, das ist das Problem. Sie hätten sich halt mal damals irgendwie einigen sollen, ja? Dann hättest du auch gewusst.
Auf den Morse. Was? Sie hätten ja einfach Morse-Code nehmen können, ja? Hätten sie einfach.
RAM-Defekt.
Ja, zum Beispiel RAM. Das sind nur drei, das sind drei Dinger, ja? Und das wäre ziemlich cool gewesen.
Ja.
Aber haben sie natürlich nicht.
Genau, hätten die Leute auch noch gleich Morse-Code gelernt dabei.
Das wäre geil. Dann kannst du deinem Computer wirklich zuhören, ja? Und dann sagt er, okay. Am Anfang sagt er okay als Morse-Code. Und wenn irgendwas kaputt sagt, fail.
Dann hätte Amazon mit der Alexa gar nicht erst kommen brauchen. Nee. Das wäre einfach so weit voraus gewesen.
Zu krass. Und dann wäre das mit diesem Piep-Ding natürlich ein Riesenproblem gewesen, weil es alle benutzen würden die ganze Zeit. Und alle Handys wären aber doppelt so breit, nur damit sie diesen scheiß Piep an der Seite dran haben können.
Ich bin mir sicher, da wären Familien dran zerbrochen.
Alles. Aber es wären vielleicht auch Leute gerettet worden von verlassenen Inseln, weil sie wissen, wie Morsecode geht. Ja, alles andere wäre eine Spekulation. So.
Kommen wir, genau. Wenn du, ja.
Ja.
Ich meine, eigentlich müsste man zum Toten der Woche kommen. Ja, ich habe gerade gedacht, wenn man auf einer Insel ist und dann nicht gerettet wird, weil man tot ist, aber kommen erst zu den Untoten.
Nee, stopp, halt, ich habe auch noch einen kurzen
Platz. Ach so.
Und zwar habe ich ja von den Trima-Backups geredet. Noch ein kurzer Hinweis. Es gibt in Trima noch die Möglichkeit, ein Revoke-Passwort zu setzen.
Was ist das denn?
Das heißt, ein Widerruf-Passwort. Streng übersetzt. Ganz einfach, das ist dafür da, dass wenn dein privater Schlüssel verloren geht oder nicht nur so verloren geht, dass du selber nicht mehr darauf zugreifen kannst, sondern so verloren geht, dass du davon ausgehen musst, dass jemand anders deinen privaten Schlüssel hat und insofern dann deine ID missbrauchen könnte, dann kannst du mit dem Revoke-Passwort ohne den Schlüssel zu haben über die Trima Web Services, über die Webseite, deinen Schlüssel zurückrufen und damit deinen Account töten.
Mhm. Okay, ist das,
und
braucht man das?
Ja, das braucht man. Auf jeden Fall. Weil wenn, sagen wir mal, du hast Backups gemacht und die Backups funktionieren nicht und lassen sich nicht einspielen, dann kannst du mit dem Revoke-Passwort immer noch die ID töten und damit allen sagen, mit denen du bisher über die ID kommuniziert hast, hey, die ID ist nicht mehr aktiv. Und die logische Schlussfolgerung für die Leute ist dann normalerweise, dass sie dich kontaktieren und fragen, hey, was sind deine neue Trima-ID?
Oder sie sagen so, ey, kannst du mir nicht in WhatsApp schicken oder so?
Nein, natürlich nicht, weil wir wissen ja, delete your Facebook.
Huh.
Hm. Und so. WhatsApp ist Facebook.
Dann kannst du es nicht über Signal schicken?
Genau, kannst du nicht über Signal schicken. Ich habe tatsächlich mehr Leute in Signal als in Trima.
Was? Du bist komisch.
Ich habe halt coole Freunde im Gegensatz zu dir. Nee, Threema ist ja schon echt cool, ja, da kann man nichts sagen.
Ja.
Wenn du mehr Leute in Threema hast als in WhatsApp, dann ist krass.
Wir haben ja,
ja, aber WhatsApp haben die Leute ja, das ist ja per Default installiert heutzutage, oder nicht?
Keine Ahnung.
Also ich habe kein WhatsApp.
Ich habe gedacht, Hangouts ist per Default noch installieren.
Genau. Gibt's da nicht auch was von Google?
Ja, natürlich, Hangouts gibt's immer noch.
Ja. Ist Google das neue Ratiofarm?
Ja, was? Genau. Aber bei Google Hangouts habe ich da auch irgendwie so eine News vorbeifliegen sehen.
Was?
Ja, die haben Dinge anders gemacht.
Was, funktioniert jetzt nicht mehr? Kann ich hier?
Aber haben wir da nicht auch hier drüber gesprochen?
Kann ich den Leuten jetzt nicht mehr schreiben über Hangouts?
Ich weiß es nicht. Wir haben nicht drüber gesprochen. Vielleicht habt ihr letzte Woche drüber geredet. Ich, keine Ahnung. Aber irgendwas war, ne? Mit Hangouts.
Ich google einfach mal Hangouts. So.
Hangouts-Chat.
Nee, Hangouts ist schon das Richtige einfach. Google Hangouts.
Ja,
Hangouts-News. Hangouts-News. Hören Sie auch heute wieder zu, wie wir das Internet durchsuchen nach und mit diesen News, über die wir vielleicht geredet haben oder auch nicht.
Es ist halt, das ist halt das Problem, ne? Du hängst halt irgendwie auf Twitter und so rum und dann fliegt mal so ein bisschen was vorbei und du denkst, ach, ja.
Ich sag jetzt einfach mal, das war eine Fake News.
Ah, hier, Google spins off Hangouts and hope the rest of us just use Allo and Duo.
Nee, niemand benutzt Allo und Duo.
Das ist auch,
never. Ich sehe hier nur Konkurrenz für Slack und Teams.
Nee, guck mal, hier
Hangouts
ist voll
Chat ist allgemein verfügbar. Hangouts.
Die ist aber alt.
Hä, von 2017 war der andere Shit. Nee,
das andere ist 1.3.2018, das ist jetzt noch nicht
1.
so.
1. März 2018? Ja,
genau, das habe ich auch.
Hangouts.
Keine Ahnung.
Hangouts immer Chat?
Ja, Hangouts war immer Chat und Hangouts ist auch Call. Also die haben auch ein relativ zuverlässig funktionierendes Group-Call-Feature. Mhm.
Ach, das ist da, wo man sich Hüte aufsetzen konnte, oder? Das war dieses.
Ja. Dinge, an denen du dir Chat-Tools merkst.
Man konnte sich einen Hut aufsetzen lassen. Aber nur unter der Windows-Version, unter Linux ging es nicht. Also unter Mac vielleicht auch, aber ich weiß für
Desktop, also im ne? Browser.
Ja.
Ist auch.
Weiß ich nicht.
Ja. Doch.
Okay, jedenfalls.
Okay.
Irgendwann hat man kein Plugin mehr gebraucht, das weiß ich noch.
haben wir auch das Thema
genügend
abgehakt?
Besprochen.
Genau. Kommen wir zum Untoten der Woche.
Mhm.
Eine Windows-Software. Ihr habt ja letzte Woche auch schon viel über Windows geredet.
Was habt ihr denn so über Windows geredet?
Nee.
Nee.
Aber auch.
Hör doch mal die letzte Folge.
Ja. Ich habe gehört, die war sehr aber gut.
Auch diese Woche müssen wir über Windows reden.
Müssen wir das?
Weil. Es ist hier beim Untoten der Woche dabei. Weil der Windows-Dateimanager. Ich meine, wer kennt ihn? Wer kennt ihn noch? Ja,
wer kennt ihn nicht?
Dieses Ding. Genau. Wer ist über. Was, wie alt muss man sagen?
Wer ist alt? Wer ist alt? Bitte einmal die Hand heben, Ingo.
Über. Nee, ich bin noch 20 oder so.
Ja, klar, 20 Jahre älter.
Twitter.
Vielleicht.
Genau, also ich kenne das Ding tatsächlich noch aus was? Windows
3.11 bestimmt.
DOS.
Ja, Windows 3.11, genau.
Ja, aus Windows 3.11.
Windows 3.0.
Na, 3.0 habe ich tatsächlich nie verwendet. 3.11 habe ich benutzt. Ja. Nee, also so alt bin ich da auch wieder nicht. Und du kannst diesen Windows File Manager jetzt auch unter Windows 10 verwenden. Ich habe es heute mal getan, also unter Windows 7.
Hast du ihn selber gebaut oder
nein,
hast du irgendwo einen
Kompilator?
Ah, er hat bestimmt was gedoppelt wieder.
Natürlich. Hallo, ich bin Windows-User. Ich kompiliere was. Nein, auf GitHub gibt es ein ZIP-File, das vorkompiliert ist, diese WinFile-Exe, die du nur doppelklicken musst.
Geil. Geht es auch unter Wine?
Geht das. Probier es aus. Weiß ich nicht.
Aber nicht in dem offiziellen Repository.
Doch, in dem offiziellen Repository. Ja. Ich habe das heute ausprobiert, also wenn sie es nicht gelöscht haben.
Achso, da sind zwei Releases, ja. Hä, die haben schon zwei Releases? Was haben die gemacht?
Ja.
Achso, Original und das, das ist ja toll. Sie haben das Original released und die quasi 10 Jahre später.
Ja, schon, das ist ja auch schon original.
Ja,
das,
die Geschichte dahinter ist ja ganz cool. Da einer der Entwickler bei Microsoft hing halt wirklich sehr an dem Ding. Und der hat die letzten
das ist mir unbegreiflich,
10 Jahre
warum.
Das Ding immer wieder angepasst, dass es kompiliert, dass es auf der aktuellen Plattform läuft, dass man es benutzen kann und der auch kleinere Verbesserungen eingebaut hat.
Ja, es ist schon echt süß, aber ich habe das Ding gestartet und habe gedacht, ja genau, warum? Also, ich meine, erstens habe ich es angeklickt und es ist halt gleich losgestartet, hat eine Fehlermeldung geschmissen, so irgendwas stimmt nicht. Ja, so dann klickst du dich mal so ein bisschen durch und dann kommen halt auch seltsame Fehlermeldungen und denkst, ja, okay, du hast wahrscheinlich nicht das Recht, gerade in diesen Ordner reinzugehen, weil du kein Super-User, kein Administrator bist oder so, keine Ahnung. Jedenfalls kommt dann irgendeine doofe Fehlermeldung und ich habe gedacht, hä, warum darf ich das jetzt nicht? War dann auch egal. Es sieht halt wirklich, du fühlst dich echt so zurückversetzt wie in Windows 3.11 Zeiten.
Aber es ging bis Windows
4. Also ich meine,
nee, Windows ME hatte das sogar noch.
Ja, Windows ME.
Windows 4, ja. Wovon redest du?
4.0 halt. Es gab ein Windows 4.
Das war Windows 95, oder?
Weiß ich nicht. Stand hier nur Windows 4.0. Jetzt habe ich leider nicht mehr aus der Wikipedia-Page ablesen können. Genau. Windows NT 4.0.
Genau, aber auch schon.
Nein, alles gut.
Ach, NT, ja.
Aber auch damals, auch schon zu Windows ME-Zeiten, hat es ja niemand mehr verwendet, weil es gab ja schon den Explorer.
Ja, das kommt.
Und auch jetzt ist es so, ich meine, du klickst das Ding an und würdest halt irgendwie gern, also von normalen Tools erwartest du irgendwie, dass du nicht nur sagen kannst, sortieren wir das mal nach Zeit oder nach Namen oder so, sondern dass du dann auch die Zeit und die Namen und die Größe und alles siehst. Das habe ich ja da schon nicht gesehen. Und ich meine, ja, okay, es ist nett, dass du sagen kannst, jetzt stapel die mal übereinander, die Bilder oder also die offenen Fenster, die du hast, oder pack die mir mal irgendwie nebeneinander. Aber das ist jetzt auch kein Feature, was du nicht irgendwie in einer normalen Desktop-Umgebung auch hast. Da brauche ich nicht nochmal ein Fenster, in dem dann diese Fenster sich anordnen. Und denkst dir, yo, also so, um das mal 2 Minuten zu genießen und zu denken, stimmt, so sah das unter Windows 3.11 aus.
Da kommt das ist eine lange Reise.
Genau. Ganz nett. Und dann klickst du 2 Sachen an, denkst, ja, schmeißt Fehlermeldung und nee, eigentlich brauchst niemand mehr, weil nee, also meine jetzigen Dateimanager können einfach mehr und sind besser und sind schneller und sind toller und.
Aber das hat dieser eine Typ mit liebevoller Liebe
ja, nee, es,
hochgezogen.
Ist ja auch.
Wie ist ein kleines
toll.
Retard Baby, ja. Du kannst nicht sagen, dass es hässlich ist.
Ja, man kann ihnen auch Credit dafür geben. Und ich meine, er kriegt ja jetzt auch lauter Fame dafür ab. Ist ja auch super.
Reicht
aber
jetzt aber
du brauchst
auch.
Das Ding halt nicht. Ja, genau. Ist ja auch wunderbar. Wir reden ja jetzt auch drüber. Ich kann euch sagen, also wenn ihr das damals verwendet habt und euch nochmal so irgendwie 3 Minuten in Nostalgie schwelgen wollt und ihr, weiß ich nicht, sowieso eine virtuelle Maschine mit Windows habt, dann kann man das schon mal installieren. Ja, freut sich 3 Minuten, dann macht man es wieder zu und vergisst es für alle Ewigkeiten, weil es braucht niemand. Ja. So, das war mein Wort zum Sonntag und das war der erste Untote der Woche.
Ja, ist geschadet unter Wine, nice. Beste Sache. Jetzt habe ich ihn auch gesehen.
Genau. Es sieht halt echt so einfach alt aus. Oh. Und es ist so.
Kann man absolut den irgendwie Tiling machen oder so?
Ja, kannst du da oben,
echt?
Kannst du irgendwo im
Menü. Kann ich den nach rechts ziehen das? Und dann wird er die andere Hälfte
im Bild? Nein, das nicht, aber du kannst oben was anklicken und dann macht er die. Und dann macht er die links und rechts oder oben und unten oder übereinander.
Also ich habe ein bisschen Angst, dass irgendwas von meinem Computer kaputt macht. Das sieht echt nach so Shareware aus, die dann sonst alle deine Dateien löscht.
Ja, auch diese Icons, das sieht, ist echt, also es ist schon ein bisschen lustig ist es. Aber wie gesagt, nur so 3 Minuten lang.
Und dann
macht es wieder zu.
Okay, das kann ich mach's wieder zu.
Kommen wir zum Toten der Woche. Oder zu den Toten. Der erste ist Peter Grünberg, der Entdecker des Riesenmagnetwiderstandes. Ein Physiker,
ja gut,
wahrscheinlich.
Wenn das Ding so groß war, dann brauchen wir ja nicht viel zu entdecken.
Ja. genau, er hat den Nobelpreis in Physik bekommen 2007 für die Entdeckung dieses Riesenmagnetwiderstandes und was das ist und wie das funktioniert und warum das bei Festplatten so wichtig ist, das könnt ihr euch alles da in diesem Golem-Artikel durchlesen. Das, erstens würde ich es wahrscheinlich nur falsch erklären und zweitens,
Also selber das Internet lesen.
Genau, könnt ihr, wir müssen euch ja nicht dieses Internet immer ganz vorlesen. Schade. Ja, wie so oft bei Leuten, die versterben.
Aber ich muss sagen, SSDs schon cooler irgendwie.
Ja, aber sind halt immer noch nicht so groß. Also wo sind wir jetzt bei Festplatten?
Oh, 15 Tera? Sind nicht ganz so günstig, aber sind groß, sind die, also keine Ahnung, 3,5 Zoll kannst du ja locker mit SSD auch voll machen. auch so, keine Ahnung, was war das letzte, was sie gezeigt haben? Ist nicht 100 Terabyte oder sowas?
Leisten? Kann man sich's leisten?
Nee, das ist ja eine andere Frage, aber groß sind die auf jeden Fall schon. Kannst einfach mehr von diesen Chips da rein tun.
Ja.
Und dann halt 10-mal gelayert oder so ein Shit. Ja, aber das ist cool. Also das ist halt super wichtig gewesen, dass das überhaupt alles auch abhebt mit den Computern. Weil hättest du nicht so viel Platz, dann könntest du nicht deine ganzen Wares laden, zum Beispiel.
Genau. Oder andere Sachen.
Ja. Genau, was halt andere Leute auch mit Computern machen, wer weiß es schon so genau.
Ja, the Internet is for porn, ne? Mhm. Aber den muss man jetzt nicht mehr runterladen. Kann man doch alles streamen heutzutage, oder? Stimmt, auch
Netflix. Aber was ist, wenn das Internet, was ist, wenn das Internet aus ist?
Stimmt, das war doch auch. Ich meine, ich habe gestern schon geschlafen um die Zeit. Gott sei Dank, ich habe es gar nicht mitgekriegt.
Was ist Internet, dass sie das Internet ausgemacht haben? Das hast du nicht mitbekommen.
Hast du nicht mit? Aber war gestern, ne? Gestern Abend. Ab 22 Uhr war irgendwie das Internet weg.
Mein Internet ist gerade immer noch weg zu Hause. Das ist mal ein Scheiß, ey.
Echt?
Da komme ich aber später dazu. Ich habe es bei Mimimi
drin. Okay. Okay, aber dann ziehen wir das jetzt trotzdem kurz vor.
Okay, alles
gut. Beim D-Kicks gab es einen Stromausfall und und irgendwie kurz vor 22 Uhr, wie gesagt, ich habe Gott sei Dank schon geschlafen, ist irgendwie das Internet ausgefallen in Deutschland und war dann so teilweise kaputt. Manche Seiten gingen gar nicht, manche DSL-Provider hatten dann große Schwierigkeiten. Also der D-Kicks in Frankfurt ist einer der größten, was heißt das immer, Austauschknotenpunkten, also wo sich mehrere Provider sozusagen treffen und Daten kostenlos meistens gegeneinander durchtauschen. Ja, genau, hier, du kriegst mein Paket, ich krieg dein Paket sozusagen. Und dann freuen wir uns alle. Und die hatten ein Stromausfall, ist noch nicht bekannt, glaube ich, warum, und waren deswegen teilweise weg, und dann kurz nach Mitternacht nochmal und erst ab 6.30 Uhr war wieder alles normal sozusagen. Das ist schon ein bisschen krass.
Also ab 6.30 Uhr? Mhm. Das war ganz schön lang. Mich wundert, dass das wirklich passieren konnte. Also ich dachte, das Ding in Frankfurt wäre so redundant ausgelegt. Genau. Weil die
ist ja auch mehrfach, ist glaube ich in der Stadt an 2 Standorten, die dann auch nochmal über Glasfaserverbindungen irgendwie miteinander, das wundert mich auch, dass es Ja, also und vor allem war ja nur einer der Rechenzentren betroffen, aber es ist trotzdem komisch, dass es dann wirklich so einen großen Ausfall gegeben hat. Ja,
es
wundert mich auch.
Theorie und Praxis.
Ja, wahrscheinlich. Genau. Also ich habe auch immer gedacht, die haben das so redundant aufgebaut, dass eins der beiden Dinger irgendwie abbrennen kann und das funktioniert trotzdem alles noch, aber soweit so nur zur Theorie. Ja.
Ja, aber die Ursache für die Stromausfälle ist zur Stunde nicht bekannt. Das ist ja, da können wir ja jetzt,
Illuminaten.
Da wissen wir ja alle, was das war.
Illuminaten.
Definitiv.
Wer sonst?
Ja, die haben versucht, das Internet abzuschalten, um unsere Zivilisation auszuschalten.
Ja. Aber ich habe ja einen Aluhut auf, mich können sie nicht ausschalten.
Dich können sie nicht ausschalten, aber dein Internet. Und da haben sie dich an den Eiern, ja. Du hast gedacht, du bist sicher mit deinem Aluhut, aber der hilft nix. Verstrahlt wirst du nämlich trotzdem noch.
Nee.
Doch.
Nein, mein Aluhut hilft dagegen.
Aber der geht auch durch deine Finger. Strahlung. Ich hoffe, du hast Alufinger.
Auf jeden Fall.
Ja, dann hast du mal Glück gehabt, dieses Mal.
Ja. Ja.
Bis die neuen Einfallswinkel haben.
Genau. Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel.
Genau das. Das machen die sich zunutze. Das wissen viele gar nicht.
Ja, ist Physik, muss man wissen. Dass die sich das zunutze machen.
Ja. Jedenfalls. Also es waren die Illuminaten, das haben wir ja wohl geklärt hier bei uns.
Okay.
Ja. Oder Aliens, aber das können auch die Illuminaten gewesen sein. Also Illuminaten,
die Illuminaten, die Aliens.
Stecken noch unter einer Decke.
Ja, die Aliens, so die Aliens und die Illuminaten stecken unter einer Decke.
Ja, die Illuminaten, die wurden doch von den Aliens gepusht und können ja nur so schalten und walten, weil sie von den Aliens geduldet werden. Mhm.
Naja, also in meiner Freimaurerloge war das total das Thema mit den Aliens.
Das ist bei euch nur ein Thema gewesen? Dann seid ihr aber nicht die echten Illuminaten. Seid ihr nur so eine Randsplittergruppe oder so?
Ja, naja.
Uncoolen.
Ja da auch,
die uncoolen Kids, die immer nichts mitbekommen, die immer alles nur raten müssen.
Ja, wir hatten halt dafür noch Internet.
Die ja, das ist gut.
Das war halt entweder man geht halt mit den Aliens oder man kriegt Internet. Und wir haben uns fürs Internet entschieden.
Einfach mal die richtige Entscheidung machen. Ja, ist klar. Also,
eine klare Entscheidung pro Internet.
Pro Internet.
Das klingt auch wie eine Selbsthilfegruppe.
Willst du das Universum bereisen, fremde Planeten kennenlernen oder Internet? Naja, Internet gibt's Pornos. Reicht. Und wir haben diese Festplatten, wo wir die speichern können, auch wenn wir es nicht müssen. Naja, wunderbar. Aber diese Mysterien alle geklärt.
Ja.
Okay.
Kommen wir zum Tor-Messenger, der
auch gestorben
in der Kategorie Tote der Woche liegt.
Anderes Tod. Nämlich, also bei Software heißt es ja nicht Sterben oder Open Apache Graveyard, sondern Sunsetting. Ja, das ist quasi das Neue.
Oh.
Das ist so romantisch.
Klingt
auch,
viel besser, ja.
Das klingt so romantisch. Was das bedeutet, ist einfach so, fickt euch, wenn ihr es noch benutzt, ist uns egal. Kein Tor-Messenger mehr für euch. Und zwar, genau, die haben es gibt einen Artikel, der dieses Sunsetting beschreibt vom Tor-Messenger und die ganzen Probleme und warum sie sich dafür entschieden haben, quasi. Und ja, traurig. Nicht ganz so traurig wie Herr Peter Grünberg, aber auch schon ganz schön traurig. Hat er den Tor-Messenger schon mal ausprobiert?
Nee.
Okay, alles klar. Nothing of value was lost.
Es
gibt ja bestimmt Leute, die das benutzt haben und die da irgendwie ihre Freiheit damit beschützt haben oder so. Hast du schon so
gesagt? Ja, waren aber nicht
vielleicht Leute, die mehr darauf achten müssen als wir.
Genau. Das stimmt. Also ich denke, wir haben da viel weniger Probleme und wir machen auch nicht so coole Sachen wie diese Leute.
Nee.
Wir quatschen einfach nur dumm ins Internet rein.
Facebook und so. Genau. Von dem her. Okidoki.
Haben wir die Sache.
Dann Letzte Woche habt ihr darüber geredet, dass es so einen neuen DNS gibt, 1111, stellt raus sich irgendwie, NetBSD hat Probleme damit?
Nee, NetBSD gar nicht, sondern es ist eine relativ lustige Sache, weil 1111 und das 1/8 Netzwerk im Allgemeinen ist für alle möglichen Arten von Scientific Use quasi verwendet normalerweise. Also es gibt gibt einen RFC, der beschreibt, okay, 1/8 kann für alles mögliche benutzt werden. Und jetzt gibt es aber diese IP-Adresse 1111 wirklich und wird ja auch verwendet jetzt von, wie heißt die Firma?
Cloudflare,
genau. Von Cloudflare, die haben nach dieser IP-Adresse gefragt, um damit jetzt coole Sachen zu machen. Stellt sich raus, Leute haben gegen diesen Unverfügbarkeit von dieser IP-Adresse Tests geschrieben und diese Tests sind jetzt explodiert. Und das ist eigentlich schon eine lustige Sache. Ja, klar, also man kann immer bestimmte Tests schreiben, aber dann muss man auch schauen, dass da sich auch in der Zukunft vielleicht nicht unbedingt was ändern kann. Und wenn man sagt, ja, Design-IP-Adresse, die wird sich bestimmt nie ändern, dann ist es natürlich... Die
Zukunft ändert sich nicht.
Nee, die Zukunft ändert sich nicht. Und genau, das ist bei NetBSD passiert, bei deren Test-Suite ist quasi explodiert, dass 1111 niemals einen RDNS-Eintrag hat. Also quasi, dass da ein Hostname für zurückkommt. Und tja, ein bisschen explodiert, war eine lustige Sache, ist auch gefixt und so, aber ist einfach cool zu sehen, dass wie bestimmte Dinge zusammenhängen und wie man bestimmte Ideen hat, wie Dinge auszusehen haben und dass diese Sachen sich dann auch mal ändern können, schon lustig.
Das Coole ist, dass es ein Test ist, der explodiert ist. Ja. Und nicht aufgrund dessen, dass auf einmal dieser DNS-Eintrag vorhanden war, die Backdoor aufging und 13 Millionen Server im Internet per Root Telnet offen zugänglich waren.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Was ich ein bisschen krass finde, ist, NetBSD, die machen alles noch mit CVS.
Was? Nicht schlecht.
Krass, also alte Leute OS.
Alte Leute Versionskontrolle.
Ja. Auch, also ich meine.
Oder meinst du, NetBSD an sich ist alte Leute OS? Das
hast du jetzt gesagt?
nein, ich habe es als Frage formuliert.
Okay, alles klar. Politdeutsch. Nee, also kann man alles machen, solange es ja funktioniert, ist ja alles in Ordnung. Kann sich auch Patchfiles per E-Mail schicken, das funktioniert ja auch. Sieht man ja beim Linux-Kernel. Ja, cool. Also das war quasi meine News zu 1111. Hatte ich schon mal eine ausprobiert? Ist das irgendwie schneller oder so?
Nee. Also es soll schneller sein, aber ich habe es nicht selber ausprobiert. Also ich benutze meinen eigenen Resolver. Ich bin lame.
Okay. Was ja ganz cool ist, dass die...
Also ich bin dafür, einfach einen unbound lokal zu installieren und dann selber resolven zu lassen.
Ja, aber dann musst du ja auch trotzdem irgendwo upstream resolven. Also du musst dich ja dann doch
entscheiden. Ja, natürlich. Ja, nee, wieso? Du fragst halt die Root-DNS-Server, die müssen eh immer gefragt werden.
Aber das ist nicht sicher.
Wieso ist es nicht sicher?
Ja, weil das nicht über
klar,
TLS oder so ein Shit gehen.
Ja, aber immerhin DNS-Sec. Wenn DNS-Sec an ist für die Domain.
ja.
Und ich meine, da haben 1111 irgendwelche besonderen Security-Features?
Ja. Haben nämlich diesen TLS, warte. DNS
so, das,
over TLS und DNS
so, das,
over HTTPS gemacht.
Ah ja, das, was Firefox auch gerade testet mit den Cloudflare DNS, wo wir uns vorletzte Woche so aufgeregt haben.
Ja.
So halb so aufgeregt haben. Ja, schön. Gut, dann weiß immer noch Cloudflare, was du so sagst.
Aber die sagen, die machen nichts Böses. Deswegen ist okay.
Ja, klar.
Genau,
das hat Google auch lange Zeit auch gemacht. Und ja, genau. Und jetzt mal, was machen sie jetzt? Irgendwas mit Waffen. Ja, siehst du?
So siehst du
sowas mit dem Pentagon.
So schnell geht's.
Kaum so schnell geht's.
Hast du einmal
dann
was Böses angefangen?
Dann nimmt man sich, ja, da nimmt man sich so eine nette IP-Adresse, ist eigentlich eine coole Firma und dann geht's los. sammelt man Daten und dann ist man Facebook und dann hat man, wie heißen die Cambridge Analytics Probleme. Hm. Also das geht ganz schnell. Da hat man nichts Böses im Sinn. Ja, sammelt nur so ein paar Daten von so ein paar Leuten ein.
Aber Millionen Daten von
und, ein paar Millionen. Und schon muss man sich vom Kongress verantworten hier, weil man irgendwie Dudu gemacht hat.
Ja, aber da hat er ja auch gesagt, dass er schon auch Fehler gemacht hat.
Ja, klar.
Er.
Er persönlich hat die zu viele Daten gesammelt.
Und dann hat er alle seine Nachrichten gelöscht.
Nee, er hat sie genau, auch
bei konsequenterweise hat er dann E-Mails, die er verschickt hat, bei den anderen aus der Inbox gelöscht.
Ja, genau. Aber das fand ich auch gut. Und statt zu sagen, irgendwie, das ist doof, macht man nicht. Wir schalten jetzt die Funktion für alle frei, weil dann können das alle machen. Finde ich viel besser, die Lösung.
Ja, ja. Und das war auch im Zuge anderer Enthüllungsskandälchen, wo dann Facebook gesagt hat, nee, wir müssen hier mal so ein Feature für unsere CEOs einbauen, damit die im Zweifel zwei Informationen beseitigen können, bevor sie unangenehm werden.
Geil.
Immer gut.
Geil.
Ja. Schön.
Aber Cloudflare sind jetzt auch nicht so die super vertrauensvollen Leute, oder?
Das weiß ist, nicht.
Binege sie verdienen ihr Geld nicht mit Daten sammeln.
Binege wird darüber gehostet.
Aber diese Cloudflare, das sind doch diese Capture-Leute, oder? Wenn du auf eine Webseite gehst und dann über Tor gehst, dann kriegst du Captures.
Ja, genau. Aber Binege wird da, läuft da drüber. Schon seit Rock Solid, seit, weiß ich nicht, 2000,
für wann immer.
Anfang, 11, 12?
Seit Anfang der Zeit.
Ja, es gab dann mal so eine Zwischenepisode, wo woanders gehostet wurde.
Und dann was?
Nee, wir haben immer Cloudflare benutzt und darunter Heroku. Das ist auch immer noch gerade wieder Heroku. Und eine Zeit lang hatten wir Bluemix.
Ja, ja,
das genau. Bluemix.
Genau.
Warum eigentlich nicht aber, mehr? Was aber, hat sich da getan?
Irgendwas ging nicht. Dem Mark war es dann zu bunt. Und
da sind ja, Bluemix ist ja auch schon echt so eine blöde Firma, diese IBM.
Könnten wir jetzt gleich zum nächsten Thema übergehen, ne? Weil die bauen ja so Mainframes.
Ja, genau. Und davon gibt es neue. Unglaublich.
Geil.
Als ich die News gelesen habe, habe ich gedacht, also, was? Moment.
Die gibt es überhaupt?
Das passiert noch? Ja, ja, genau. Und es ist tatsächlich so, sie haben wirklich neue gebaut. Da war ich überrascht. Sie haben nämlich jetzt Mainframes, die 19 Zoll
Racks sind. Verrückt.
Ja, verrückt. Und keine besonderen Ansprüche an Platz, Kühlung oder Stromversorgung brauchen.
Das heißt, sie haben einfach normale Computer gebaut.
Was? Können sie benutzen? Ja,
genau. Das ist ja geil.
Ihr braucht keinen extra Bunker mehr für die Mainframes.
Also, sie sind wahrscheinlich immer noch genauso teuer, aber sie passen jetzt in 19 Zoll.
Das ist aber exklusive IBM-Technologie.
Ja,
ich habe genau ein Modell mit ZOS und ZOS hat in dem Fall für alle Fanboys nichts mit ZFS zu tun.
Oh, flame.
Oh. Und ein Modell, das unter Linux läuft.
Das heißt, einmal haben sie einen normalen Computer gebaut und einmal immer noch Trash.
Naja, ich meine, im Kontext von den großartigen CPU-Sicherheitslücken kann man ja jetzt auch nochmal sagen, so schlimm ist das nicht mit ZOS, weil die haben halt eine eigene Architektur. Und sind deswegen sicherlich nicht davon betroffen. Und darauf pochen sie jetzt mit den neuen Modellen auch, dass sie besonderen Wert auf Security und Separation von einzelnen, wie nennen die es bei sich? Die nennen es ihre Container-Technologie. Sie haben dort auch genau, LPAS, ja. Genau, dass sie da weiter großen Wert drauf gelegt haben.
Also ich glaube, es ist einfach Bullshit.
Und trotzdem noch sehr schnell sein können.
Also ich glaube, es ist einfach super Bullshit und es hat sich einfach noch niemand angeschaut, ja. Weil niemand interessiert.
Ich glaube doch, da haben genug Leute drüber geschaut und ich meine, die Banken schwören ja immer noch da drauf.
Ja, ja.
Ich finde es bloß immer krass, was IBM halt da für Preise aufruft. Aber ich habe erst letztes Jahr tatsächlich einen gesehen, ich war auf irgendeiner Konferenz, da stand IBM auch groß rum und hat halt so einen Riesenschrank dahingestellt und das sieht schon faszinierend aus.
Krass.
Die haben halt alles irgendwie doppelt und dreifach und vierfach da drin, redundant an allen Stellen irgendwie und du kannst dir dann irgendwie die Remote, die CPU-Chips da irgendwie noch dazu schalten, die sind erstmal schon mal alle drin. Und hier in den News steht auch, kommt größtenteils irgendwie aus dem Labor in Böblingen. Ich weiß nicht, Markus, warst du damals mit? Also wir waren da mal.
Ja. In meinem Flickr-Account habe ich da auch noch, wir waren da mal und das ist eine sehr interessante Ausstellung auf jeden Fall, ja.
Genau. Ich habe auch damals dann ein Interview gemacht mit dem Karl Klink und dem, wie hieß der andere? Auf jeden Fall gibt es eine Radio-Tux-Sendung zum Thema Mainframes und Linux auf Mainframes, weil ich glaube, Linux wäre nicht zu IBM gekommen, wenn die das damals nicht einfach so gemacht hätten. die Jungs da in Böblingen. Also wer sich da so mal so die Geschichte noch so ein bisschen anhören will, kann das machen. Ich verlinke da nochmal die Sendung zu. 2009 war das. Dann wird das auch 2009 gewesen sein, wo wir da waren.
Wahnsinn.
Aber ich, wie gesagt, es gibt immer noch schon mal Leute, die es einsetzen und solange IBM Geld damit verdient, ich meine, alles andere haben sie ja schon abgestoßen. Ja, sie bauen ja keine Laptops mehr, keine anderen Rechner mehr, sondern nur noch Mainframes, also scheint das immer noch
genug oder die haben da einfach gutes Geld zu geben. Verträge, dass die irgendwie für 100 Jahre ja. oder sowas der Bank zugesagt haben, dass sie diese beknackten genau. Mainframes bauen.
Ja. Und dann muss es trotzdem immer noch Geld dafür geben.
Ja, das Problem ist quasi, Geld. Wenn du die abstoßen würdest, dann wäre das teurer, als wenn du...
Meinst du?
Ja, ja. Mhm. Weil wenn in den Vertrag drin steht, okay, wenn ihr es nicht macht, dann müsst ihr 100-mal mehr Geld an uns zurückbezahlen. Und dann sagst du
so... Ja, dann würden sie aber so einen geschickten Winkelzug machen, diese Verpflichtung an jemanden zu verkaufen, der glaubt, dass sich damit noch Geld verdienen lässt. Und dann würde derjenige 10 Jahre später pleite gehen und dann wäre auch
dann ist vorbei. Okay, meinst du?
Also... Ja, das ist doch der übliche Winkelzug, der in so einer Vertragskonstruktion dann.
Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob du das auch mit so Banken machen kannst. Die sagen wahrscheinlich, ja, könnte schon so machen, aber wir haben mehr Lawyers.
Und wir sind too big to fail, deswegen
genau, stehen für uns, genau, wir werden gebackt und ihr? Verkauft uns einfach weiter diese scheiß Mainframes.
Ja, die schwören halt echt drauf, weil die Dinger so, so solide gebaut sind.
Kann ja schon sein, also.
Also ja, wie gesagt, fünffach redundant, keine Ahnung, irgendwas.
Muss gut also. Sein.
Und jetzt halt auch im 19-Zoll-Rack, wenn man das dann haben will. Und Linux läuft ja schon lange drauf, also total gut.
Beste Sache.
Ich kann das auf jeden Fall mal empfehlen, wenn das jemand auf einer Messe, Kongress irgendwo sieht, sich das mal anzugucken, mal mit den Leuten zu reden. Also, wenn es jetzt nicht irgendjemand ist, der das Zeug nur verkaufen will, sondern sich da auch ein bisschen
auskennt. Wenn ihr einen Techniker tatsächlich finden solltet, ja. der sich da erbarmt, da mitzugehen, ja, das ist ja ist auch schon so ein Ding, ja. Also auf Messen dann wirklich Techniker zu finden, die dahin verpflichtet wurden, viel Erfolg.
Ja, gehen eure Uhren auch wieder vor? Also nicht nur, weil ihr die Uhren umgestellt habt.
Tatsächlich ist es so.
Ja, ich habe nämlich ja heute auch schon gesagt, wir müssen die am Backofen jetzt mal wieder 5 Minuten.
Es gab nämlich dieses, das 6-Minuten-Incident, darüber haben wir geredet vor 3 Wochen, ich weiß nicht, vor 4 Wochen oder so.
Sowas.
Da war es dann nämlich so, dass unser Stromnetz zu wenig Herz, Herzfrequenz hatte, genau, nämlich so ein, keine Ahnung, anstatt den 69 irgendwie 59, irgendwas, ein bisschen.
Nee, 50 Hertz sind
50 Hertz, genau. Da war es halt ein bisschen weniger, was auch immer. Ja, jedenfalls.
Es waren nur 49,99 irgendwas.
Genau.
Und das halt über lange, lange Zeit. Und
also über
das
paar
führt
Monate
halt dazu.
Halt,
genau, das führt halt dazu, dass die Backofenuhren und alle Uhren, die sich halt übers Stromnetz synchronisieren, was im Alltag jetzt zum Glück nicht mehr viele sind, weil die meisten am Internet hängen. Oder es über.
Was ich weiß nicht, ob das so eine machen. Gute Sache ist, aber es ist halt auf jeden Fall eine Sache.
Es ist auf jeden Fall so. dann waren es halt immer noch die Radiowecker und die Backofenuhren. Bei denen hast du es halt vielleicht noch gemerkt. Ja.
Genau. Und zwar, genau, also da sind dann die Uhren alle nachgegangen. Dann haben die, nachdem das Leute mitbekommen haben, war es natürlich so: Oh, Kacke. Entweder ich stelle jetzt meine Uhr um oder die bleibt halt für immer nach. Und nachgehende Uhren sind immer scheiße, ja. Weil, dann kommst du spät.
Genau.
Vorgehen nur, nicht so schlimm. Nachgehen nur, eher schlimm. Ja. Genau, deswegen habe ich meine Uhr in meine Mikrowelle umgestellt. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass die Uhr vorgeht. Und das liegt daran, an folgender News, dass das europäische Stromnetz, die ich weiß gar nicht, die Wizards des europäischen Stromnetzes, ich weiß nicht genau, wer sowas bestimmen kann. Hier, die Transmission System Operators. Nee, oder?
NZOE.
NZO, European irgendwas.
Network of Transmission System Operators, NZOE.
Genau. Dass die gesagt haben, okay, wir kriegen so viele Complaints hier, dass die ganzen Uhren alle falsch gehen, jetzt müssen wir das wieder gerade rücken. Und das ist tatsächlich passiert, und zwar, um die 6 Minuten wieder rauszuholen, ist auf 50,01 Hertz für einen Monat das eingestellt worden, und in der Zeit sind dann genau die 6 Minuten wieder aufgeholt worden, die verloren gegangen sind. Und das ist eine lustige Sache, aber ich habe nicht gewusst, dass man das tatsächlich einfach irgendwo machen kann.
Naja, dadurch, dass die ja, also dass diese Backofenuhren und so sich einfach darüber synchronisieren, und wenn jetzt halt schneller läuft,
ja.
Also für die läuft die Zeit ja schneller,
ja.
Ist es halt irgendwann wieder ausgeglichen, ja.
Ja, also ich fand es einfach nur cool. Natürlich geht jetzt meine Uhr vor, aber so ist.
Das muss man halt wieder zurückstellen, aber das war vorher klar, dass es irgendwann passieren würde.
Echt? War das, ja. Ist es schon mal passiert? Ich glaube, es ist noch nie passiert.
Nein, so doll ist es noch nicht passiert, aber alle Artikel, die wir damals auch gelesen haben zu dem Thema, haben gesagt, wenn sie das irgendwann mal wieder ändern, dann wird das wieder aufgeholt. Und du hast jetzt die Chance, entweder stellst du sie jetzt einmal vor und stellst sie dann wieder zurück, oder du wartest einfach ein paar Monate und dann geht's auch wieder richtig. Das war aber schon vor 2 Monaten so,
als wir drüber geredet haben.
Ja, aber gut, jetzt ist alles wieder im grünen Bereich, und es gibt auch irgendwie eine Agentur, die das überwacht, und ich weiß nicht, warum die überwacht.
Die Agentur, der Herd, der Uhren, oder?
Die Herdagentur. Die Herduhragentur. Die Herduhragentur, ja, genau. Die darüber wacht, die sitzen irgendwo in der Schweiz. aber die hat irgendwie nicht richtig aufgepasst. Weil sonst hätte es ja überhaupt gar nicht zu diesem Fehler über so lange Zeit kommen können. Also wie gesagt, es wacht irgendjemand darüber, dass halt im Mittel 50 Hertz eingespeist werden, und es da keine zu großen Abweichungen gibt. Aber irgendwie hat dieses System halt ein bisschen versagt. Ich hoffe mal, dass das dann nicht nochmal so weit kommt.
Genau das.
Ja, der Hintergrund liegt wohl tatsächlich im südöstlichen Teil Europas.
Genau, zwischen Kosovo und Serbien, ne?
Und ist wohl noch ein Überrest aus dem Bürgerkrieg dort gewesen. Also es ist echt noch Geschichtsstunde, die man mitnimmt, wenn man sich da einliest. Das ist schon krass.
Also ich meine, die Leute sollten es schon mitbekommen haben, weil alle deren Uhren gingen ja auch falsch.
Ja, aber was sind 6 Minuten?
Ja, keine Ahnung, wenn du zum Meeting zu 6 Minuten zu spät kommst, ist bei großen Firmen normal, aber bei
ja, naja,
das oder kommt aber auch immer drauf an, was für einen Job du machst.
Wenn du 6 Minuten zu spät losgehst und deswegen irgendwie deinen Zug nicht kriegst und dann halt 1 Stunde zu spät bist, ist halt doof.
Das, ne? Ist halt echt unpraktisch. Kannst du da?
Es gibt Leute, die leben mit solchen Dingen.
Kannst du da dich dann bei der Herduhragentur irgendwie anrufen und sagen, ey, wegen euch habe ich meinen scheiß Bus verpasst oder so? Wie ist das?
Ja, genau. Und ich will den Dienstausfall für so und so viele Stunden zurück. Ja.
Genau.
Ja, weil probier das mal.
Ja.
Ja.
Haben okay. Die E-Mail? Haben die eine DE-Mail, wo ich mich.
Die haben die eine DE-Mail.
Steht das in der Impressum oder so?
Nee, das sind Schweizer. Also die haben dann eine Schweizer.
DE-Mail.
Schweizer. CH-Mail.
CH-DE-Mail. CH-Mail.
Das ist viel besser als DE-Mail. Die CH-Mail. Ja. Klingt wie schlechte Milch. Was trinken Sie denn da?
Wir müssen aufhören, Schweizer Witze zu machen. Der Felix ist nicht da.
Ja, und
der kann sich nicht wehren.
Umso besser. Ja, genau.
Kann sich nicht wehren.
Der kriegt dann gleich diesen neuen Espresso-Trojaner, Erpressungstrojaner.
Ein Espresso-Trojaner.
Espresso-Trojaner.
Der Espresso-Trojaner, der dich dazu zwingt, ein komisches Spiel zu spielen, statt dich irgendwie um Kryptowährung zu erleichtern.
Das ist interessant, und ich verstehe es. Also ich verstehe nicht genau, warum.
Da war jemand, der wollte mit mehr Leuten spielen. In diesem.
Ja, der hat gesagt, sind zu wenig Leute auf dem Server oder was?
Ja, genau.
Aber das ist nicht das meistgespielte Spiel oder so?
Eben nicht mehr. Das ist der Punkt. Es hat ja einen Dämpfer bekommen wegen diesem anderen.
Welches ist das andere?
Fortnite.
Fortnite, genau. Und
Fortnite ist das gleiche, oder?
Ist das gleiche, bloß anders.
Genau.
Ich kenne keins dieser beiden Spiele, muss ich ehrlich zugeben.
Tja, guckst halt kein Twitch.
Ist korrekt, ich gucke kein Twitch. Ich gucke noch langweilig Netflix, aber na gut.
Gelacht, ey, wie so ein alter Mann nicht.
Ja, furchtbar.
Jedes Mal.
Diese über 30-Jährigen, echt furchtbar.
Okay, alles klar. Wie sieht denn Fortnite aus überhaupt? Ist es so colorful?
Das sind Ballerspiele, oder?
Es sind beides Shooter-ähnliche Spiele.
Mhm. Okay, okay. Okay.
Gut, also dieser Expresso-Trojaner.
Genau, der verschlüsselt Der verschlüsselt deinen Computer und er sagt, du kannst deinen Computer erst wieder entschlüsseln, wenn du eine halbe Stunde oder keine Ahnung wie lange dieses Player Unknowns Battleground gespielt hast. Und das ist eine interessante Sache, aber ich verstehe nicht, was es soll.
Wie gesagt, der fühlte sich alleine und wollte mehr Spieler haben. Also hat er sich kurz einen Trojaner geschrieben.
Oder er wollte einfach beweisen, dass er so einen Erpressungstrojaner bauen kann und hatte aber keinen Bock darauf, wirklich verknackt zu werden. Deswegen hat er so eine Spaßaktion draus gemacht.
Ach so, vielleicht, genau, vielleicht, aber steht da irgendwo seine DE-Mail, um den zu erreichen? Oder seine CH-Mail? Wie ist das? Kann man den dann mieten für andere Spiele, wenn man das braucht? So, oh, spielt keiner mehr World of Warcraft. Sie brauchen irgendwie mehr Leute. genau, also du kannst auch oben einfach diesen Code da eingeben und dann kannst du auch wieder deine Daten entschlüsseln. Aber die Frage ist halt.
Er liefert den Entschlüsselungscode direkt mit, ja.
Nee, der wird in diesem Artikel mitgeliefert. Oder?
Ich hatte das so verstanden, das, was ich darüber gelesen habe, dass auch der Trojaner selbst dir schon sagt, wie du entschlüsseln kannst.
Na gut. Aber wer liest denn heutzutage halt schon, ja? Du kannst auch einfach eine Runde
Battleground spielen.
Das ist ja steht, spielen Sie dieses Spiel, damit Sie Ihre Daten freigeben, dann.
Ja, ist die neue virale Werbung, würde ich sagen. Wunderbar, danke Heise Forum. Das war sehr schön. Ja, okay, das heißt, man muss das spielen oder man spielt Fortnite und macht aber diesen Entschlüsselungscode da rein. Aber Wie steckt man sich denn an? Ist es tatsächlich ein Wurm oder ist es ein Virus, den du per E-Mail geschickt bekommst?
Keine Ahnung, ist halt einer von diesen vielen Trojanern.
Oder wenn du, ich glaube, das ist meine Idee und zwar Fortnite, gecrackte Version, online, bam.
Wenn du PUBG spielen möchtest, musst du dich nicht erst infizieren. Also ist der Weg, wie man sich infiziert jetzt, also du darfst auch so spielen. Du musst dich nicht erst infizieren.
Ist es kostenlos eigentlich? Dieses PUBG? Oder muss man das kaufen?
Nee, ich glaube nicht. Das ist ein kommerzielles Spiel.
Okay. Aber das heißt, man muss es
Player Unknowns Battleground.
Man muss es zuerst kaufen dann quasi.
Ja, genau. Ach, du meinst, es ist vielleicht sogar von dem Urheber, Hersteller, Verkäufer dieser. Nein,
das denke ich nicht. Das wär einfach zu weit hergeholt. So ein Quatsch macht keiner.
Ja.
Aber was halt lustig wäre, wenn der Virus in der gecrackten Version von Fortnite drinsteht. Also das wäre ein lustiger Plot-Twist auf jeden Fall.
Ja, hier Player Unknowns Battlegrounds kostet 30 Euro.
Aber kann man machen, wenn man da Bock drauf hat. Oder sich entschlüsseln lassen will. Weil das ist ein relativ günstiger Preis, muss man auch überlegen. Also für seine Daten entschlüsseln. Normalerweise ist es ja immer wie ein halber Bitcoin oder so. Ich meine, 5.000 Euro. Wir hatten das schon. Naja, lustig. Also ich fand's lustig auf jeden Fall. Okay, was ist das nächste?
Ich mach gerade den Preisvergleich. Guck mal, und Fortnite kann man nämlich in der Basisversion Player vs. Player kostet.
Ah, daran liegt es.
Und das Standard-Gründerpaket kostet 39,99, ist also teurer. Und dieses teurer können sie sich wahrscheinlich nur leisten, weil sie die kostenlose Basisversion haben, womit sie die Leute erstmal anfixen.
Ja, das ist dieses Anfixen, ja, dieses typische. Echt.
Ja.
Und dann so, ja, okay, willst du auch mit deinen Freunden spielen, nicht nur gegen deine Freunde? Dann kaufen 39,99 dieses Spiel.
Ja, und weil so wenige das gespielt haben, musste der jetzt neue Freunde.
Nee, das war das Neue schon.
Ah. Okay. Na gut, dann was okay. Auch immer.
Passend ja, zu anderen Sachen, auch Security News irgendwie nicht ganz passend. Es gibt, also die Idee ist schon allgemein scheiße, ja. Du hast Kreditkarten in den USA wohl, die haben Bluetooth eingebaut. Und da fragt man sich erstmal, warum?
Ja, erklär's uns.
Und die Antwort ist, Steht leider nicht im Artikel drin. Aber es gibt diese Dinge. Und wie man sich das so vorstellt mit kleinen, kleinen Geräten, die sind scheiße, wenn die programmiert werden. Genau das ist hier entsprechend auch passiert. Es gibt diese Kreditkarte mit Bluetooth und du hast Bluetooth als Angriffsvektor. Und wenn man sich so wie der Typ, der den Artikel geschrieben hat, damit auseinandersetzt, hast du am Ende die Möglichkeit, Leuten Cash Monies von dieser Kreditkarte abzuzocken. Und das ist schon wieder echt super Panne. Und also ich verstehe es auch nicht. Welche Firma denkt, das ist eine gute Idee, in einen Teil, was quasi du nur zum Zahlen benutzen willst, Bluetooth reinzubauen. Bluetooth.
Naja, weil dann kannst du direkt mit der Blockchain reden, verstehst du?
Da Blockchain-Flüsterer
gewesen, Karte der oder hat, was? Genau. Ja, du kannst direkt die Blockchain bebuchen.
Wow.
Bullshit. Nee. Du hast schon recht. Ja. Mich würde mal echt interessieren, welches Feature die damit verkaufen.
Ich frag's mich auch. Vielleicht, dass du dann nee, also keine Ahnung, was ich mir hätte vorstellen können irgendwie, dass man dann sieht, was man eingekauft hat. Aber das weiß doch deine Bank. Ja, und warum solltest du dann das auf deiner Kreditkarte haben und nicht irgendwo als
oder ist das, Apps? Weil die bei uns haben alle möglichen Karten ja mittlerweile auch das RFID, damit du kontaktlos zahlen kannst. Trash, ja. Ja, genau. Ist das, vielleicht hat da irgendwer gedacht, der geht steil und hat ein kontaktloses Bezahlen on Steroids bauen wollen.
Aber
und
dann gedacht, also wie weit entfernt willst du mit deiner Kreditkarte bezahlen wollen, wenn du zum Beispiel an der Bar, dass denn so viele Leute vor dir stehen und trotzdem schnell ein Bier bezahlen, ja, willst? Oder?
Genau, was? Genau. Warst du schon mal an einem Festival in der Pause an der Biertheke?
Sehr gut, ja.
Das ist einfach so absurd.
Der Typ da hinten, der hat gezahlt, lass ihn mal vor.
Genau, der hat seine Pizza schon vorher vorbezahlt mit seiner Bluetooth-Kreditkarte. Dann wurde er erstmal ausgelacht, zusammengeschlagen und seine Pizza gegessen. So sieht's nämlich aus. Nee, es gibt keinen Use Case. Also, es gibt scheiß Ideen für Internet of Things Dinge und dann gibt es Bluetooth in deiner Kreditkarte. Ja.
gut zusammengefasst. Okay, dann
machen wir. Okay, wunderbar. Ist natürlich alles kaputt. Der Blogpost, den ich verlinkt habe, zeigt relativ cool, wie man bei solchen Sachen dann auch vorgeht, wie welche Angriffsvektoren quasi getestet werden, wie reverse-engineert wird. Sogar am Anfang hat er ein X-Ray von der kompletten Karte gemacht und dann sieht man quasi die ganzen kleinen Teile, das ist schon ziemlich nice. Genau, dann quasi die ganze Software, die er verwendet hat, Burpsuit, Wireshark und Blues und so. Sehr, sehr cool geschrieben. Ist auch ein guter Lesefu, also kann man da quasi auch dazu tun. Ja, genau. Als nächstes, ach, wir sind durch.
Mit den News.
Ja.
Uiuiui.
Genau. Kommen wir zu einem kurzen Thema.
Kurz zu einem Thema. Wir haben es auch schon angerissen ganz am Anfang, aber wir.
Ja, wir haben sozusagen einen Teaser gegeben.
Das sind so 15 Minuten lang
Teaser. Und zwar ging es darum, dass es Dinge gibt, für die gewisse Amis uns beneiden. Mhm. Und das eins, was dazugehört, ist zum Beispiel diese Macht, die EU hat, wenn die diese Gesetze aussprechen.
Das sind und ja keine Gesetze, haben Gesetz, wir gelernt, oder? Was
war? Ja, richtig.
Eine Verordnung.
Wie auch immer man es nennen will. Eins, wo wir alle aktiv werden müssen, ist die sich anbahnende EU-Urheberrechtsreform. Ja. Und deswegen wollte ich das hier nochmal thematisieren. Ich bin mir sicher, wir haben es schon mal erwähnt, aber es wird akut. Und deswegen ist Zeit, dass wir alle aktiv werden. Und Sturm dagegen laufen, was da eigentlich gerade passiert. Weil was passiert ist, dass der zuständige Politiker Axel Voss die Zuarbeiten der Arbeitsgruppe in Brüssel, der Politiker, ignoriert hat und einfach den Vorschlag der Kommission genommen hat und den jetzt quasi 1:1 in Recht umsetzen lassen möchte. Und dieser Vorschlag kommt eben aus dem ursprünglichen Konflikt, der da ist, dass die Verwerter, so YouTube, nein, sind ja nicht wirklich die Verwerter, dass die Plattformen im Internet Inhalte verbreiten und die Urheber und die Verwerter, also die Content-Industrie insgesamt, das Gefühl hat, dass sie zu wenig davon abbekommen, was da an Cash-Money generiert wird.
Die Huren, ey.
Ja, und weil genau diese beiden Parteien und beziehungsweise deren Streit prägend war für diesen Gesetzesvorschlag, sind ganz, ganz viele Aspekte darin nicht berücksichtigt. Und einer dieser Aspekte ist zum Beispiel, dass mit der Lösungsidee Upload-Filter zu benutzen, nicht berücksichtigt wurde, dass es verdammt viele Plattformen gibt, die keinen Gewinn erwirtschaften, aber fundamental davon leben, dass die Leute Dinge hochladen können und unzensiert teilen können. Mhm. Und wenn das jetzt also so in Kraft tritt und wir Upload-Filter bekommen würden oder vorgeschrieben bekommen würden, dann
was sind denn diese ominösen Upload-Filter?
Upload-Filter sollen dann so funktionieren wie die Algorithmen auf YouTube das heute schon tun. Die schauen sich einfach an, was hochgeladen wird und
lehnen es ab oder nicht.
Lehnen es ab oder nicht und treffen diese Entscheidung anhand Mustererkennung effektiv. Entweder ein ganz platt Hash-Summen für bekannte Bilder oder Hash-Summen für Musik.
Oder Hash-Summen und für die Java-API.
Ja, genau. Das Problem an dieser Art und Weise der Erkennung ist einfach, dass du künstlerische Abwandlungen, die ja rechtlich durchaus legitim und erlaubt sind, dass die nicht durchkommen oder vielleicht einfach gefiltert werden und geblockt werden, obwohl sie legitim wären. Das heißt, du grenzt den künstlerischen Rahmen ein. Wenn du ein Fuzzy-Matching machst, um eben die ganz ganz plumpen Plagiate auch blocken zu können, dann blockst du damit wahrscheinlich auch ganz viele legale Abwandlungen, die
Overblocking.
Genau, das ist effektiv ein Overblocking. Und das würde dem, was heute im Internet üblich ist und was da an Kollaborationsplattformen vorhanden ist und gerne genutzt wird, sicherlich keinen Gefallen tun.
Ja, okay. Wäre das dann auch so, wenn ich quasi ein Projekt habe und das hat keine Lizenz angegeben und jemand anders versucht es zu forken, dass es nicht funktioniert? Eigentlich ja
schon. Nee, das erstmal nicht. Nicht? Das erstmal noch nicht. Es muss halt immer jemanden
geben, der das auch will, der dann quasi.
Ja.
Okay, alles klar.
Aber das ist das andere, dadurch, dass dieses Gesetz natürlich nicht, oder wie man auch an der ersten Punkt sieht, nicht abschließend formuliert ist, sind sehr viele Dinge vage da drin formuliert und das birgt nochmal die Gefahr, dass da ganz viele Dinge auf uns zurollen, die hinterher ausgestaltet werden, wie es heute keiner auf dem Schirm hat, was vielleicht auch keiner beabsichtigt, aber dann hat man hinterher Geister, die man rief und nicht mehr los wird. So, und deswegen müssen wir uns als Netz-Community oder der Teil von uns, der sich zur Free and Open Source Community nennt, da der Stimme Gehör verschaffen. Und dieses Rumdoktern, was zurzeit passiert, also zurzeit gab es immer wieder Reaktionen dann von dieser Kommission, die dann Ausnahmen mit aufgenommen haben. Das Grundproblem dieses Gesetzes ist aber nicht, dass ein oder zwei Dinge nicht richtig berücksichtigt sind, sondern dass verdammt viel nicht berücksichtigt worden ist. Und deswegen bringt es nichts, da Ausnahmen dran zu flanschen, sondern es muss fundamental anders angegangen werden. Und dafür muss jetzt sehr viel mehr Aufmerksamkeit noch mehr Aufmerksamkeit an diese Politik herangetragen werden, das mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, als dem Blickwinkel, den die Lobbyisten ihnen bisher andienen. Mhm. Okay. Genau. Und was man tun kann, hat die Julia Reder ganz gut in ihrem Blog zusammengefasst. Also sie hat drei Punkte. Man kann auf einen Brief unterschreiben, auf Safe Code Share. Das ist eine Initiative von der Free Software Foundation. Mhm. Das ist die ganz einfache Variante. Etwas aufwendiger und ein bisschen mehr Mut braucht Der zweite Punkt, nämlich ein Tool von Mozilla zu benutzen, um die Europaparlamentsabgeordneten anzurufen. Da wird man meistens nicht die Abgeordneten selbst erreichen, aber meist dann zumindest noch die Vertreter in ihren Büros. Und einfach nur die Tatsache, dass man dort anruft und sagt, hey, ich bin Nutzer freier Software und ich bin Nutzer von GitHub und anderen Plattformen, die von diesem geplanten Vorhaben, Gesetzesvorhaben betroffen werden. Und ich fände gut, wenn man das kippt und nochmal komplett neu aufrollt. Das, wenn das viele Leute tun, kriegt das ein Gehör und versagt nicht einfach so unter ferner Liefen.
Krass.
Und der dritte Punkt ist wieder einfach. Man kann die Abgeordneten natürlich noch antweeten. Und zum Antweeten gibt es auch eine Plattform, die heißt Fix Copyright oder eine Seite, wo man dabei geholfen wird, einen Tweet abzusetzen.
Dabei geholfen wird. Und das war aber auch kein feiner Deutsch.
Bestes. Beste Deutsch.
Manchmal muss man spezielle Formulierungen benutzen, um die Leute wieder aufzuwecken.
Ja, ja, das genau. Ist...
Ingo, Ingo
ist wieder
wach. Kein gutes Deutsch. Kein gutes Deutsch.
Da ist der Sprachfilter angesprungen.
Ja, genau, mein Upload-Filter. Ich glaube, wir hatten darüber auch schon mal geredet, vor einem Jahr oder so.
Ja, genau. Und es wird jetzt halt
jetzt wird's wieder heiß.
Allerhöchste Eisenbahn, weil es jetzt wieder mal geplant ist, auf die Tagesordnung zu kommen. Und die Julia Reda hat das neulich in einer Netzpolitik-Folge, die ich gehört habe, ganz gut dargestellt. Ich glaube, neulich ist in dem Fall unglücklicherweise irgendwie so Januar. Dass dieses auf die Tagesordnung setzen sehr unpräzise Termine sind. Und das ist zum Teil wohl auch Taktik in der Europapolitik, die Sachen dann immer mal wieder zu verschieben und nicht ganz eindeutig zu sagen, wann eine Abstimmung darüber ist, um die Gegner mürbe zu machen, um auch zu verhindern, dass sich eine solide Front bilden kann, weil einfach dann baut sich so eine Widerstandswelle auf und dann verschiebt man einfach die Abstimmung nochmal. Ach nee, heute doch nicht auf die Tagesordnung. Und dann zersetzt das diese Welle wieder. Und das ist offensichtlich eine Strategie, die hier auch gefahren wird.
Abgefuckt, hey.
Ja. Also, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Unterschreibt auf codeshare.eu und besser noch, ruft die Leute an oder tweetet sie an.
Das funktioniert so, dass man dann zurückgerufen wird, wenn quasi jemand bereit ist für dich. Also, Mozilla ruft dich an und es ruft quasi bei dem Abgeordneten an.
Ah ja, okay, das ist aber cool.
Das heißt,
okay,
du wirst dann weitergeleitet.
Man muss nicht mal selber Geld in die Hand nehmen, um dann...
Nee, du wirst dann einfach angerufen. Okay, sehr schön. Und dann kannst du sagen, hey, Sucker.
Na, das sollte... Also,
soll das vielleicht nicht sagen. Besser,
ja.
Deswegen mache ich mir
bitte, das also nicht die Leute anschimpfen, sondern mit ihnen reden und...
Genau, du weißt ja auch gar nicht, ob der dafür oder dagegen ist. Du musst ihn jetzt erstmal überzeugen, dass das... Dass
ja er gut, das also ich meine, wenn du bei jemand von der CDU anrufst, kannst du...
Ja, du rufst ja bei irgendeinem Random an. Das ist ja wie so... Das ist eigentlich ein Chatroulette, oder?
Nee, du wählst schon aus, wo du anrufst.
Echt, warte? Genau. Achso, gut, ich konnte es jetzt nicht sehen, weil es...
Ruf einfach bei der CDU an, vielleicht noch bei der...
Ja, die kannst du auf jeden Fall
überzeugen. Du kannst davon ausgehen, dass genau, ich meine, bei den Grünen und bei den Linken und bei den Piraten oder bei der Piratin muss man nicht anrufen. Das bringt, also ich meine, die sind tendenziell eher dagegen wahrscheinlich. Also dann ruft halt bei der CDU an und bei der
FDP. Nee, also hier bei dem Mozilla ist es so, please visit the site during business hours, make sure you have a phone nearby, enter your phone number and click call now. Answer your phone when it rings and you'll be connected to a member of European Parliament. Read the following script. Hi, I'm Prompt City. I want to discuss copyright reform. I am a... And I believe the European Commission proposed copyright directive harms innovation and creativity in the EU. Please reject Article 11 and 13. The future of the European innovation depends on you.
Okay.
Also das funktioniert ja, tatsächlich so? Oder du?
Also gerade im Zuge der Digitalisierung und dem, was da alles so passiert, da können wir jetzt noch lange drüber reden. Es ist einfach ein Graus, was da politisch so abgefackelt wird.
Einfach, das ist echt. Aber gut, manche Sachen also, sind ja auch nicht ganz
Bescheid
schlecht. Macht. Müssen wir auch sehen.
Dann kommen wir zum Lesefu.
Haben wir Lesefu-Sachen?
Du hast
einer hat was mitgebracht.
Das ist leider nicht ganz Lesefu, aber so ist es halt manchmal. Okay. Ich hab schon so viele Picks, deswegen wollte ich irgendwas reinmachen.
Na, na. einfach auf die Gut. Du torpedierst unsere Kategorisierung.
Ja, da könnt ihr auch mal mehr Picks oder irgendwas machen, ja. Und zwar, genau, man kann Source Code lesen. Deswegen mein Lesefu für diese Woche ist OpenGL Bindings for Bash. Und ja, es gibt Dinge, die sind eine schlechte Idee, wenn man darüber nachdenkt. Dann gibt es natürlich dieses Bluetooth in deinen Kreditkarten-Dings und dann gibt es was dazwischen. ja, gibt es quasi Ideen, die braucht die Welt nicht, aber die sind trotzdem lustig, wenn man sie hat. Und dazu gehören OpenGL, also dieses 3D-Grafik Rendering in Bash. Und das hat ein Typ geschrieben, der hat einen Artikel darüber geschrieben, über seine Idee, warum, was er quasi gemacht hat, wie er es gebaut hat und warum er es nicht schon 12 Jahre vorher gepublished hat. Und das ist schon ganz cool. Kann man gut lesen, Blogposten kurzer und auch unten eine Demo, wie es denn aussieht, wenn man in Bash seine 3D-Sachen rendern lässt. Ja, coole Sache.
Ja, das klingt cool. Da du ja so gerade danach geschrien hast, dass wir mehr Sachen picken müssen, ja, habe ich noch was rausgeholt, was ich heute im Laufe des Tages gelesen habe. Und zwar ist es ein Pick aus der Java Build Tool Welt, also Java in Klammern, weil zumindest eines der beiden Build Tools, um die es geht, es geht um Maven und Gradle. Gradle baut auch andere Dinge als Java. Mhm. Maven, soweit ich weiß, mit Plugins kann es das auch. Der Artikel geht aber nicht über das, geht nicht um das klassische Maven versus Gradle Bashing, sondern beleuchtet.
Welches ist denn besser? Können wir das kurz aufklären?
Ja, ja, natürlich, Gradle.
Okay, alles klar, gut, dann haben wir das hier.
Das ist aber definitiv ein Streitthema, worüber sehr, sehr leidenschaftlich gestritten wird. Hauptunterschied oder augenscheinlichster Unterschied der beiden ist erstmal, dass Maven mit einer XML-Syntax konfiguriert wird.
Cancer wird es konfiguriert.
Und Gradle mit einer Groovy-basierten DSL programmiert wird.
Ich habe so eine POM-XML auch schon mal gesehen. Ich keine Ahnung, ja, Wer denkt, dass es eine gute Idee ist?
Es gibt erstaunlich viele Leute, die das
tun. Ja, aber
und dieser Artikel möchte aber eben erstmal von diesem Hauptstreitthema XML versus Groovy weg.
Ja.
Und beleuchtet eben einen speziellen Aspekt, der da ist, dass wie behandelt man Konfigurationen in unterschiedlichen Kontexten, die man in verschiedenen Bildphasen braucht. Und erklärt dazu, wie Maven das tut mit Scopes und wie Gradle das tut mit ihren Configurations. Und stellt das gegenüber und stellt sehr gut dar, was, warum, in welchem Kontext besser oder einfacher zu benutzen ist. Ist sehr lesenswert, wenn man sich mit Build-Tools auseinandersetzen möchte oder muss. Krass. Ich kann es jedem nur empfehlen, sich mit den Tools auseinanderzusetzen, weil die Sachen zu programmieren reicht halt nicht. Man muss sie auch meistens in Produktion bringen.
Mal irgendwann mal bauen, ja.
Und ja, genau. Genau, das ist diese Diskussion, die du gerade eben angerissen hast, wer tut das in XML? Es gibt eine Community, die sagt, dass es sehr heilsam ist, da XML zu benutzen, weil man darüber dann die Flexibilität einschränkt und die Leute dann nicht machen können, was sie wollen, sondern sehr schön definiert nur das, was erlaubt ist. Das ist für mich der größte Nachteil von Maven, dass es sehr schwierig wird, aus diesen vorgegebenen Grenzen auszubrechen und erfahrungsgemäß man eigentlich in jedem Projekt im Bild an den Punkt kommt, an dem man Dinge speziell für dieses Projekt tun muss. Eben die Maven-Fanboys sagen aber eben, das ist der große Vorteil davon, dass es einfach bleibt, dass es nachvollziehbar bleibt und
hässlich bleibt.
Hässlich bleibt, genau. Und ja, ich habe auch schon genügend Maven-Builds gesehen, die eben dann deswegen nicht mehr nachvollziehbar sind, weil dann Plugins reingezogen werden, weil dann Quirks gemacht werden, weil es ist oder weil dann der Build eben nicht mehr nur von dem Build-Tool gemacht wird, sondern man hier noch ein Shell-Script dazu braucht und da doch drei andere Sachen. Mhm.
dann lieber direkt ein Bildtool benutzen, in dem ich skripten kann.
Ja, also ich denk auch. Also dieses, also, ach.
Ja, genau. Aber der Artikel, lesenswert.
Ja,
und vor Sache. Allem auch erfrischend, das mal von dem Bashing weg zu betrachten, sondern auch tatsächlich mal spezielle Features gegenüberzustellen und zu schauen, wer macht hier was wie.
Mhm. Ja, ist auf jeden Fall mal cool zu sehen, so der Unterschied, wenn man beides noch nicht gesehen hat oder nur so quasi drüber geschaut hat. Wenn ich jetzt quasi in den Genuss kommen müsste, mein Java-Ding zu bauen zu lassen, ja, dann wäre die Antwort, wie das zu tun ist, relativ klar, nachdem ich zweimal so eine Konfigurationsfile für ein Bild gesehen habe, jeweils von Maven und Gradle.
Mhm.
Also, what the fuck, ey? Fucking.
Ja.
Gut. Aber gut, also ich kann das auch verstehen, bei Python gibt es ja die Setup-Py und die Leute hassen diese Setup-Py wie die Pest, weil du quasi Code hast, der muss erstmal evaluiert werden. Du hast nichts Festes, wo du sagen kannst, okay, was sind denn jetzt wirklich die Dependencies? Sondern du musst quasi das erst evaluieren. Und wenn, dass man das machen muss, ist halt in manchen Kontexten halt nicht so cool. Aber es ist also trotzdem noch immer noch besser als wie viel? 61 Zeilen XML.
Ja. Cool. Ja, das mit dem Evaluieren, da haben auch viele Build-Tools, oder nicht Build-Tools, da haben viele IDEs dann ihr Problem mit. Mhm. Weil die Tool-Unterstützung wird natürlich komplizierter für nicht typisierte Sprachen.
Ja.
Und da dann erstmal das Modell hinter aufzubauen, zu evaluieren, durchzugehen und dann daraus eine Tool-Unterstützung herzuleiten, das ist schon deutlich mehr Aufwand, als man das mit einem klar strukturierten XML-File so machen kann.
Also zum Beispiel um XML könnte man dann auch, ja, also man könnte halt relativ leicht andere Sprachen nehmen, die das evaluieren können dann. Ja. Zum Beispiel ist immer ein relativ großes Problem bei Nix, also beim Nix-Paketmanager, dass du Python-Pakete halt evaluieren musst. Und zwar quasi nur um zu wissen, wie es denn gebaut wird. Und da gibt es eine Menge Quirks drumherum. Also so richtig cool ist es immer noch nicht. Naja, du musst halt quasi Python callen, um zu wissen, was das Python-Paket macht. Und da kann theoretisch kann da alles passieren, ja. Da könnte auch passieren, dass irgendwelche Files aus, keine Ahnung, aus /etc gelesen werden und die dann in deine Config reingewurstet werden, ja. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen problematisch, wenn du eine Sandbox hast zum Beispiel. Genau, ja. Aber das, ja, also es gibt Vor- und Nachteile, aber, also wenn ich jetzt irgendwo anfangen würde, ja, dieses XML-Cancer, shit. Ja, cool, aber das ist cool, dann gibt es einen Artikel dazu, kann man sich gut durchlesen. Schön.
Gut, dann heulen wir nochmal rum, oder du heulst rum.
Ich habe das ja schon anklingen lassen, dass mein Internet gerade zu Hause kaputt ist.
Das ist furchtbar.
Seit Mittag oder so. Ich weiß nicht. Also schon echt super, super lange. Und jetzt die Frage.
Bei was? Bist du bei, auch bei der Telekom? Oder
nee,
was?
Ich bin bei Unity Media. KBBW damals.
Kabel.
Ehemaliger, genau. Kabelnetz. Und jetzt die Frage, was kann man da machen, außer dort sich in die schon. Aber ich hätte ja gern wieder Internet.
Ja, das dann muss so redundant und so, ne?
Muss man das? Aber wie sieht denn das aus in den Verträgen? Steht da drin, dass im Jahr irgendwie da 10 Tage kein Internet sein kann?
Oder ja, was? Irgend sowas wird da drin stehen, klar. Was weiß ich, 95% Verfügbarkeit oder so.
95%.
Also du wirst jetzt nicht für einen Tag kein Internet, wirst du kein Geld zurückkriegen. Nee, tut mir leid.
Kann man, wenn das...
Aber wir sind hier keine Rechtsberatung. Hol dir einen Lawyer, hol dir einen Anwalt.
Aber nicht dafür, ja?
Ich meine, siehste? Dann wartest du jetzt einfach oder nervst sie so lange, bis sie dir wieder Internet geben.
Okay, dann
oder schaffst Redundanz. Das sind deine Optionen.
Ja, Redundanz habe ich schon in meinem Handy. Ich habe ja nur einen Test.
Das siehste?
Aber es ist trotzdem
Problem
nicht geil.
Solved.
Ich fühle mich.
Dann kann man bestell noch ein DSL. Nee. Deswegen hat man einfach Kabel und DSL, wenn man sich's leisten kann.
<It's gone.
lacht> und LTE. Ja.
Oh.
Ja.
Na gut, ich mach mal
einen. Guck, mir hat mir mein. Und du hast wenigstens. Also, gubst gerade zwar nicht, aber allgemein schon. Okay, wunderbar. Mein Provider hat mir heute, oder den neuen, zu dem ich gehen will, der hat geschrieben, sie können, die Telekom gibt ihnen keine Leitung und sie können mir deswegen kein Internet geben. Das ist viel besser.
Krass.
Ja, das steht da drin. Laut Telekom ist zu ihrem Grundstück, zu dem sie den Anschluss bestellt haben, keine Telefonleitung frei. Leitungsmangel beziehungsweise Beschaltung 100%. Ja, und viel besser ist danach, an dieser Stelle möchten wir Ihnen folgende Empfehlung aussprechen. Die Deutsche Telekom AG ist als ehemaliger, das wäre besser. Die Deutsche Telekom AG ist als ehemaliges Monopolunternehmen verpflichtet, Ihnen einen analogen Telefonanschluss zur Verfügung zu stellen. Und du denkst dir, ja, danke. Genau, ich wollte keinen analogen Telefonanschluss. Damit kann ein Mensch heutzutage in diesem Land nichts anfangen.
Doch, auf einem analogen Telefonanschluss wird doch DSL aufgeschaltet.
Nee. Also, ja, aber nee.
Doch, technisch schon.
Nee. Also das bringt rein gar nichts. Das ist eine Witzveranstaltung hier. Ich glaube, ich muss mir doch mein Kabel selber buddeln. Wenn es so weitergeht.
Oder eine Satelliteninfrastruktur aufbauen.
Ja, das mit dem Rückkanal ist halt so schwierig, ne?
Nee, du brauchst, genau, deswegen Infrastruktur. Nicht nur einfach eine Satellitenschüssel, sondern auch eine Kanone, die hochschießt.
Ja, dann, ich glaube, dann doch lieber Kabel selber buddeln. einfach hart Glasfaser überall verlegen. Ja, also scheiß Telekom, sozusagen. Jetzt will man schon zu einem anderen Anbieter wechseln und dann ist da trotzdem die Telekom dazwischen, die irgendwie sagt, können wir aber nicht schalten.
Also ich habe gerade auf Unity Media Ubo ausprobiert, den digitalen Assistenten, und der wollte mir einen Neuanschluss quasi andrehen. Ich habe gesagt, mein Anschluss zu Hause ist kaputt, und der hat so, ja, brauchst du einen neuen? Und so, nein, danke Computer. Also wenn das quasi der aktuelle Stand von AI ist, dann da haben wir noch ein paar Jahre, bevor wir ausgelöscht werden.
Ja. Und in Stuttgart hat mir ja mal ein Provider gekündigt und jetzt da wird auf die Telekom umgestellt. Also irgendwie hier, weiß auch nicht. Das ist alles furchtbar. Gut, kommen wir schnell noch zu den Picks. Und dann sind wir durch. Wer pickt?
Der Pickstarter.
Der Apfelpflücker.
Der Apfelgeschichten.
Ah,
Apple Juice.
Hä?
Apple-Geschichten.
Ach, okay, alles klar. Und zwar folgendes, ja?
Ja.
Das war eine Geschichte.
Eine Apfelgeschichte.
Ja, eine Apfelgeschichte. Nämlich die Geschichte ist wie folgt. Jeder kennt solche Leute. Es gibt bestimmte Personen in eurem Umkreis, die essen diesen Apfel nicht wie normale Menschen. Die essen quasi, also den, einfach nur den, das Kern, also die lassen den Kern übrig, sondern die essen den kompletten Apfel. Ja.
Okay. Ja. Also so, dass es hinten wieder rauskommt, sozusagen.
Ja. Und das ist nicht normal. Und ich habe endlich jemand anders im Internet gefunden, der es genauso sieht. Und der, That Old Tony, ist ein YouTuber, der macht so Hardware-Machining und erklärt so bestimmte, zum Beispiel wie so eine Drehmaschine funktioniert oder wie halt irgendwelche anderen Dinge funktionieren. Und der hat ein Video, in dem er eine Geschichte erzählt über seine Arbeit bei einer Schmiede, beziehungsweise bei so einem, keine Ahnung, die machen so Metallverarbeitung. Und da erzählt er diese Geschichte von dem Typen, der diesen Apfel auch genauso isst. Und ist sehr lustig. So, das ist quasi mein.
Okay, gut. Okay, also guckt euch dieses YouTube-Video an.
Genau, es sind auch nur
auf Äpfel steht.
4 Minuten. Und der Typ ist auch echt super gut. Also ist That Old Tony ist ein super Pick, wenn ihr noch nicht genug YouTube-Videos in eurer YouTube-Video-Anschauliste habt oder keine Ahnung, wie es heißt.
Watch Later List.
Genau,
wenn ihr noch keine überbordene Watch Later List habt, dann setzt das mal dazu.
Ja, gut, dann
ich habe auch was für die Watch Later List, allerdings nur für die Leute, die gerade live on air bei uns sind, weil für alle anderen wird das zu spät kommen.
Ach.
Und zwar hat Destroy All Software eine Spezialaktion anlässlich ihres 7-jährigen Geburtstags. Und zwar sind bis heute Nacht 0 Uhr pazifischer Zeit. Das heißt, bis morgen früh um 9
ja, unserer Zeit.
Da ist etwa die Sendung noch nicht raus, ja.
Ach, Ingo. alle Videos von Destroy All Software frei verfügbar und können einfach angeschaut werden. Und das sind Screencasts über Softwareentwicklungsthemen.
Zum Beispiel?
Verschiedener Themen. Also zum einen hat er jetzt neuere Screencasts aufgenommen, die sich um Berechnungslogiken drehen. Er erklärt das Lambda-Kalkulus, er erklärt das Halting-Problem und geht so ein bisschen in die Softwareentwicklungsfundamentalsachen, die im Zuge dessen, dass immer mehr Leute von funktionaler Programmierung reden etc. pp. Wieder wichtig werden.
Ist es so?
Nice. Das Verständnis dafür ist ja nicht ohne, sollte da sein. Und es gibt aber auch einen großen Katalog seiner klassischen Screencasts und da geht's über Webframeworks, da geht's ein Satz an Screencasts geht darum, Dinge from scratch zu machen, um sie einfach wirklich zu verstehen. Da baut er einen Compiler, da baut er einen Texteditor und das Ganze jeweils in so grob einer halben Stunde.
Ja, wollte gerade sagen, die Dinger sind gar nicht lang.
Sind super kurz.
Also genau, manchmal fünf Minuten. Sehr erfrischend, Minuten wie er das macht. Und er macht es in dem Screencast alles live auf der Konsole mit einem Vim. Oft in Ruby, manchmal in Python. Aber sehr gut nachvollziehbar. Und die Programmiersprache ist dabei auch wirklich nicht das Ausschlaggebende, sondern vielmehr das, was er dabei erzählt und wie er die grundlegenden Sachen zeigt. Ja, viele sehenswerten Sachen dabei. Es geht, er zeigt auch zwischendurch was zur Unix Shell, zu Git, zu wie baue ich grundsätzlich eine App mal von Grund auf. Absolut sehenswert. Für die Leute, jetzt habe ich schon viel zu viel darüber geredet, dafür, dass das Ding in ein paar Stunden vorbei ist. Es gibt, man kann die Dinger abonnieren. Also er verkauft diese Screencasts natürlich. Es gibt dann auch einen Discount, der vielleicht auch noch über heute Nacht hinaus gültig ist. Der wäre 7th Birthday, also 7th Birthday. Und dafür bekommt man das Ding dann im Jahresabo für $190. Das ist immer noch viel Geld, wenn man das privat machen will. Aber wenn man seiner Firma sagt, hier, Freunde, ich als persönliche Weiterbildung brauche ich diese Videos und dann gucke ich mir die das nächste Jahr über 2 davon pro Woche an, dann sind die meisten für meiner Meinung nach dem nicht völlig abgeneigt.
Okay.
Nicht meiner Meinung, sondern meiner Erfahrung nach so.
Wunderbar.
Genau. Also noch mehr Zeug für eure Watch Later List.
Sehr schön. Gut. Dann noch Shitty Robots.
Shitty Robots, genau. Ich habe ein lustiges Video noch. Also es ist ein GIF.
Naja,
einfach, genau. Es braucht auch lustige GIFs ab und zu. Ja?
Ja, Leute, die auf Imager rumhängen.
Ja, das war von Reddit doppelt gecross linked im Gur.
Okay, sieht ein bisschen lustig aus, ja.
Ja, wunderbar. Ingo findet es nicht so lustig.
Ja, das ist Markus lustig.
Sehr schön. Ich würde sagen, das ist ein gelungener Abschluss.
Ja, wunderbar. Dann, ja, würde ich sagen, Klappe zu auf tot.
Jo. Ja.
Und
vielen Dank fürs dabei sein.
Genau, vielen Dank. Schöne runde kleine Sendung und wir gucken mal nächste Woche vielleicht wieder. Wir sind gerade schon auf Twitter angehauen worden, dass es total toll ist, dass wir so viel senden.
Wir geben uns so viel Mühe.
Ja, so extra für euch. Bisschen kürzer, immer ein bisschen kürzer dafür.
Ich glaube nicht, dass wir kürzer waren als sonst. Obwohl doch.
Naja, früher waren wir schon eher 3-3,5 Stunden. Mittlerweile sind wir nur noch so bei 2, aber finde ich gar nicht schlimm. Genau. Wir haben auch schon gesprochen, dass wir vielleicht demnächst mal wieder ein Thema machen. Gucken wir mal. Ja, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder, dann vielleicht an unserem Stammtermin, dem Donnerstag. Und wenn nicht, müsst ihr wieder kurzfristig auf Twitter schauen. Oder halt dann
langfristig auf Twitter schauen, auch okay.
Oder langfristig auf Twitter schauen, genau. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.